Talk, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir befinden uns in der magischen Phase, nämlich auf dem Weg zur Nummer 50. Und wir dachten uns, da bereiten wir doch das nächste große Ereignis des Survivor Series ganz besonders auf. Das heißt also, diese Woche steht ganz besonders im Fokus der Survivor Series. Und wir starten auch gleich durch mit dem Best-of, den besten Matches, die besten Events und vielleicht auch die größten Enttäuschungen. Wir werden sehen, wohin uns irgendwie der Weg führt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist zum einen der David von MannTV, dem Online-Magazin für Männer. Moin, moin.
Morgen.
Und in der anderen Leitung ist der YouTuber Kai. Tach.
Guten Morgen.
So.
Guten Tag, weißt du, wir haben 20 vor 11.
Ja, genau, es ist Samstagmorgen, wir sind alle früh aufgestanden, ja. Haben gestern keine Party gemacht oder sonst irgendwas, sondern...
Das sagst du.
Alles für Headlock.
Ich war um 2 Uhr schlafen, ich bin mega im Arsch.
Ich war um 5 schlafen.
Was macht Geil. Ihr denn auch,
ey? Wir sind noch jung.
Die jungen Leute, ja, genau.
Die jungen Leute.
Ja, genau, apro Leute. Die Leute da draußen können natürlich auch gerne Kontakt zu uns aufnehmen, welche Überleitung. Und zwar geht das über unsere Fragen-E-Mail-Adresse, fragen@headlock.de oder natürlich über Facebook, über Twitter, da könnt ihr uns auch erreichen, da sind wir überall online. Und uns hat der Mike eine längere Mail geschrieben mit gleich mehreren Fragen und aus aktuellem Anlass haben wir da auch gleich, ja, die Frage nach Donald Trump, nämlich... Warum ist Donald Trump in der Hall of Fame? Und danach kommen 6 Fragezeichen vielmehr.
Ja, er ist da schon zu Recht. Also man muss halt so sehen, Donald Trump hat halt damals einen sehr großen Teil bei der WWE halt an Auftritten abgeliefert. Er hat halt die Fehde gehabt mit Vince McMahon, also quasi die Fehde der offiziell Milliardäre, obwohl Vince zu dem Zeitpunkt gar kein Milliardär war. Und das gipfelte dann bei WrestleMania halt in dem Match, wo halt Vince die Haare verloren hat, beziehungsweise abrasiert wurden.
23?
Ja, Bobby Lashley gegen Umaga war das, ne?
Genau, ganz furchtbarer Kampf.
Furchtbarer Kampf, da gab es sogar einen Moment, wo halt Donald Trump quasi Vince gespeart hat.
Ja.
Ach, super. Oder was auch immer das sein sollte. Es sah natürlich alles dilettantisch aus. Man muss halt einfach sagen, Donald Trump hatte halt die Ratings richtig nach oben gebracht bei War damals, als er da immer aufgetreten ist. Er war bei den Fans auch beliebt, die Fehde hat funktioniert und das Medienecho war halt enorm. Und man muss halt auch dazu sagen, das war zu einem Zeitpunkt, wo halt die WWE in den Mainstream-Medien sehr wenig Reaktionen und Präsenz hatte. Und Donald Trump hat das schon geändert und deswegen ist er wahrscheinlich auch schon zu Recht da in der Hall of Fame.
Ja, man muss natürlich sagen, dass die Beziehung zwischen WWE und Donald Trump auch ein bisschen weiter zurückreicht, ne? Also,
du meinst wegen WrestleMania 5 und Co.
Genau, wegen WrestleMania 4 und 5, wo ja, die ja beide im Trump Plaza stattgefunden haben und da auch schon Donald Trump auch schon mit dabei war, also im Sinne von als Ausrichter, ne? Also da besteht auf jeden Fall eine Business Relationship zwischen diesen beiden Fraktionen und ob das jetzt eine Freundschaft ist, glaube ich nicht, aber ich glaube, dass die beiden einfach gerne Geschäfte miteinander machen und voneinander profitieren. Und klar, was du gerade gesagt hast, diese WrestleMania-Geschichte, das ist das aktuellste Beispiel, das ging ja danach noch weiter, dass ja Donald Trump auch Gast-GM bei Raw gewesen ist für einige Zeit.
Und ja auch teilweise Geld ist von der Decke gerieselt ins Publikum und es war echtes Geld.
Genau,
ja, das aber. War krass, aber ich, das war, finde ich auch noch. Ich versuche gerade herauszufinden, wer alles im Celebrity-Wing ist. Aber ich weiß es gerade, weil da sind ja echt Leute drin, denkst du dir, meine Güte.
Ja, also, aber man muss halt sagen, dass Trump hat halt da schon eine wichtige Rolle für WWE gespielt, auch um in den Mainstream reinzukommen und ich glaube auch einfach, um Kontakte zu knüpfen und so. Und wie gesagt, dann gab es diese GM-Geschichte, danach gab es ja auch diese Folge von Raw, die komplett werbefrei war, wo also Donald Trump ja gesagt hat, hier, ich gebe euch mein Geld und dafür haben wir jetzt einen Raw, was komplett ohne Werbung lief. Ob man das jetzt heute haben muss, ist die andere Frage, aber das war eben auch, Donald Trump ist immer ein Garant für Zahlen, mal so ganz blöd. Das ist immer.
Man muss aber auch dazu sagen, er hat die Rolle auch ernst genommen. Also er war halt kein Celebrity, der hat einfach so, ja, ich habe ein bisschen Spaß hier oder so, sondern er hat schon die Rolle ernst genommen und auch gut rübergebracht.
Natürlich, er ist halt ein Profi, ne? Das wollen wir ihm ja gar nicht absprechen, aber natürlich es gab jetzt ja auch schon einige, einige Posts in sozialen Medien, die auch sagen, hier, eigentlich müsste man doch Donald Trump für die Art, wie er sich präsentiert hat, gerade in seinem US-Wahlkampf, aus der Hall of Fame entfernen, weil er ja eigentlich mit dieser Grundmaxime von WWE und mit dieser Kinderfreundlichkeit von WWE und ne, alle zusammen und alle gleich und so, das widerspricht dem natürlich schon sehr, sehr stark, aber ich glaube eben nicht, dass WWE versuchen wird, in diese politische Richtung da zu gehen, sondern das wird einfach so weiterlaufen, oder wie seht ihr das?
Man Gibt es muss ja nicht
auch
sogar Gerüchte, dass Linda McMahon in sein Kabinett kommen soll?
Ich wollte gerade sagen, sie ist ja Republikanerin, hat ja für den
Genau.
Senat kandidiert, Vince ist auch Republikaner. Ich glaube, die werden den Teufel tun, jetzt, wenn ein Republikaner wieder Präsident ist, zu sagen, okay, raus mit dem.
Genau, da sind wir auch wieder bei dem Ding von wegen gemeinsame Geschäfte und so. Also da stimmt auch nicht nur die, ja, die Geschäftsbeziehungen zueinander, sondern eben auch die politische Ausrichtung, ne? Und
Auf jeden Fall war der in der WWE ganz lustig. Muss man, also scheiß mal drauf, wie der jetzt als Präsident ist oder sowas. Aber in der WWE, die Storyline, die war schon, konnte man sich angucken.
ja, wie gesagt, das Match bei WrestleMania war halt eine Katastrophe, aber da
Ja, gut, aber.
kann er halt auch nichts für, sagen wir es mal so.
Aber der
Aber
Impact war halt da.
genau, das
Ja.
ist halt das Ding. Und das ist ja immer das, was man bei WWE ja auch immer sieht, dass man eben Celebrities von außen mit reinholt, einfach um neue Aufmerksamkeit zu erzeugen. Und das hat damals mit Trump funktioniert. Und insofern denke ich auch, dass er da seinen Platz im Celebrity Ring weitaus mehr verdient hat, als das manch anderer vielleicht hat, die vielleicht nur mal so einmal nebenbei dabei waren oder sowas. Ja, ich glaube, damit haben wir die Frage beantwortet. Über weitere politische Geschichten schweigen wir uns jetzt einfach mal aus. Ich glaube, dass wir alle ein bisschen schockiert waren, als diese Woche Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden ist.
Ich finde ja, die sollten das Wahlrecht einfach ändern. Die müssen das so machen. Die beiden Kandidaten haben ein Wrestling-Match gegeneinander. Und dann gucken wir mal.
Ja, das wäre voll geil.
Ein, keine Ahnung, Oval Office on a Pole-Match.
Ja, es wäre auf jeden Fall niveauvoller als der Wahlkampf und es hätte mehr Action und dann gibt es dann halt einen klaren Sieger.
Oder wir
Wir
machen es wie
können.
bei Walking Dead in so einem Kreis von Zombies, die so angekettet sind und dann wäre das geil. Ich
Wir
gucke so
können
viel Walking Dead im Moment.
ja auch einen Flag-Match daraus machen. In der einen die Konföderiertenflagge und der andere die Südstaaten oder
Nein,
so.
Leitermatch. Oben ist dann der Vertrag, wo man dann Präsident ist für 4 Jahre. Und dann viel Spaß.
Ich dachte, da hängt Abraham Lincolns Bart oder so.
Sein Zylinder.
Genau. Ja, lassen wir das mal irgendwie beiseite. Noch eine Frage von Mike, und zwar, was waren eure schlimmsten Pay-per-Views bei der WWE?
Boah,
Ist
ich kann
einmal.
mich daran erinnern, dass ich eins richtig, richtig, richtig scheiße fand, aber ich weiß nicht mal mehr, welches das war. Ich fand einen so schlecht, aber boah, fuck. Ich habe mich über eins mal richtig aufgeregt, mit dem Kollegen richtig, richtig lange, aber ich habe wirklich vergessen, welches das war. Verdammt. Ich komme echt nicht mehr drauf. Tut mir leid.
Also ich war damals sehr enttäuscht von, das war eigentlich Spaß vom aktuellen Thema, von der Survivor Series 98. Das war nämlich der Event, mit dem WWE wieder zurück ins Mainstream-TV gekommen ist hier. Ich glaube, das war damals auf RTL 2 oder so. Und ich habe mich tierisch auf diesen Event gefreut, was ja diese Deadly Games-Geschichte war, wo es dann um den World-Title ging, der vakantiert war und so. Und ich habe mich da tierisch drauf gefreut und das hat überhaupt nicht bei mir funktioniert. Und ich war sehr, sehr entsetzt, auch teilweise über die Gimmicks. Also ist ja William Regal noch hier als Real Man's Man angetreten und da war auch ansonsten sehr viel Grütze dabei. Also das war so eine Enttäuschung, die ich mit WWE habe. Ich hätte noch eine WCW-Sache, die ich damit
Hast du
reinwerfen
doch bei
würde.
jedem Pay-Per-View bei WCW gehabt, oder?
Nee, das so schlimm war es nicht.
Oh, Shots fired. Jetzt geht's los.
Nee, so schlimm war es nicht, aber also bei WCW ist es bei mir Uncensored 1995. Also, das ist so bei mir, es gilt ja bis heute auch als einer der schlechtesten WCW-Events aller Zeiten. Ich weiß noch, dass ich damals mit meinen Eltern im Urlaub war und wir hatten da, keine Ahnung, ich glaube, es lief auf DSF damals. Das hatten wir auf jeden Fall da in der Ferienwohnung, wo wir waren. Und ich habe mich total drauf gefreut. Ich habe meine Eltern bequatscht, dass die irgendwie mich das gucken lassen sollen, irgendwie und dass ich da meine Ruhe haben kann und so. Und dann war es halt der größte Scheiß überhaupt. Also allein dieser Kampf zwischen Blacktop Bully und Dustin Rhodes auf der Ladefläche von dem Truck damals, mit den Händen über dem Kopf
Oh, das war
zusammengeschlagen.
übel. Oh, ja, der Kampf war
Ja, der war übel geil, ne?
übel. Ja, der war fantastisch. Müsste es unbedingt wiederholen.
Match of the
Ja.
Year, ne?
Finish me.
Man redet ja auch immer so von Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn und Dusty Rhodes gegen den Typen, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
Blacktop Bully, Barry Darso, mein Gott, Demolition und so. David,
Ah.
wie ist es denn bei dir? Hast du einen ganz, ganz schlimmen Pay-Per-View auf Lager von WWE?
Eigentlich habe ich ganz viel im Hinterkopf, wahrscheinlich, aber wo ich jedes Mal sage, das ging gar nicht, war halt WrestleMania 13. Bis auf Bret Hart gegen Stone Cold, was wiederum super war, aber der Rest war halt Katastrophe. Muss ich halt vorstellen, das Ding hat in Chicago stattgefunden. Eigentlich eine Crowd, wo man halt weiß, okay, jetzt geht richtig was ab. Und dann waren da Matches wie Rocky Maivia gegen den Sultan und Main Event war, meine ich, glaube ich, Undertaker gegen Sid Vicious. also Psycho Sid, was totale Grütze war, also wirklich mega Grütze. Der ganze Pay-Per-View, das war eine WrestleMania, ist für mich immer was Besonderes. Im Vergleich zu anderen Pay-Per-Views war der vielleicht so noch ganz okay, aber für eine WrestleMania war das eine Katastrophe. Und es gab nur ein gutes Match.
Nämlich, ach ja, das war das Last Man Standing Match zwischen
Ja,
den
das
beiden.
war Bret Hart
Das
gegen
Submission
Stone
Match, ja,
Cold.
genau.
Das war gut, aber ansonsten, das war alles so schlecht. Auch, was ich, Triple H gegen Goldust, auch ganz, ganz üble Kiste und ach, nee, hör auf.
Wir können natürlich da noch in die ECW-Schublade kramen und ECW December to Dismember auspacken, was ja.
Legendär.
Genau, was ja auch in seiner Gänze einfach der totale Scheiß war. Also
Kann
bis
mir das mal
auf.
einer erklären? Ich hab mal versucht, mich da reinzulesen. So, was war da los? Was ist da passiert?
Olaf darf.
Also jetzt mal ernsthaft. Ich hab
Lass
schon so
lehn
oft gelesen,
dich
dass das
zurück, das
Scheiße
dauert jetzt
ist,
ein bisschen
aber.
länger.
Also, ja, einmal Storytime mit Onkel Olaf.
Nee, das war, ja, wir wissen ja alle, dass WWE ja damals das ECW-Konzept neu aufbereitet hat und da sollte es dann eben auch einen eigenen Pay-Per-View für geben. Das war dann eben dieser December to Dismember und Hauptmatch war Elimination Chamber Match um den ECW-Titel und die große Geschichte dahinter war halt eben, dass noch Waffen um den Ring verteilt
Ah,
aufgehängt
okay.
waren oder um den Käfig vielmehr. Das war eigentlich, der Kampf war okay,
War da
dass
nicht irgendwie
da.
so Big Show drin und Bobby Lashley oder sowas?
Genau, Big Show, Bobby Lashley, CM Punk war, meine ich, auch drin, ist
Oh,
aber sehr
CM
früh
Punk. Ja,
rausgeflogen.
Scheißmatch.
Aber das Schlimme war halt eigentlich die Undercard. Also, das war halt eigentlich die wirkliche Frechheit, wo du eigentlich aus heutiger Sicht nur Leute hast, die keinen mehr interessieren. Also
Boris
von,
Mahoney.
ja, zum Beispiel. Oder hier Elijah Burke, den kennt man ja heute noch aus TNA-Zeiten, der eigentlich ja viel drauf gehabt hätte, aber dann auch in unsäglichen Tag-Team-Matches da verwurstet worden ist. Die Mamelukes waren noch mit dabei und Kevin Thorn damals in seinem Vampir-Gimmick und.
Gegen Mike Knox, das war auch
Oh,
Five-Star-Match.
Mike Knox, The Living Legend.
Ja, also
Das
dann.
ganze Ding, der Pay-Per-View ging einfach nicht, das konntest du dir nicht reinziehen.
Nee, das war einfach von vorne bis hinten scheiße und ich glaube, das gilt inzwischen auch als mit schlechtester Pay-Per-View von WWE, den sie jemals produziert haben. Also bis auf den Main Event war das eigentlich nur Grütze. So muss man einfach mal so ganz klar sagen. Also ich habe jetzt hier gerade nochmal die Karte aufgerufen. Genau, ich habe mich die ganze Zeit nach dem Namen von Elijah Burks Tag Team Partner gesucht. Sylvester Turkay. Also wer sich an den noch erinnern kann, der hat entweder ein gutes Gedächtnis oder ich weiß nicht, kein Privatleben. Aber nee, du hast auch dann so Kämpfe gehabt wie Daivari gegen Tommy Dreamer und solche Sachen. Und Kevin Thorn und Ariel gegen Mike Knox und Kelly Kelly. Also, wer denkt sich sowas aus und vor allem, wer bezahlt da Geld für, um sich das anzuschauen? Also, das ist ja noch hier, wir sind ja noch in Zeiten, wo wir noch kein Network hatten. Das heißt, du hast für diesen Event auch noch Geld bezahlen müssen. Und
Ja.
kriegst dann halt irgendwie so den kompletten Scheiß.
Wobei
Also.
ich aber auch den Main Event fand ich aber auch nicht so prall, muss ich ehrlich sagen.
Nö, das war ein schwaches Elimination Chamber Match, aber es war gemessen an der übrigen Qualität der Kämpfe schon okay.
Ja,
Sag
es
ich.
war halt quasi so der Blinde unter den Einäugigen. So.
Genau.
War umgekehrt.
Ja, wollte ich jetzt sagen, irgendwie, warte, was?
Umgekehrt. Es war auf jeden Fall kein guter. War auch eine ganz kleine Crowd, meine ich, ne?
Das kann sein, ja, ich weiß es gar nicht genau, wie viele Leute da drin waren, aber es war auf jeden Fall keine große Halle. Also, ich meine, das wundert jetzt ja auch nicht, mal die ECW-Brand. War damals ja auch nicht so groß. Ich lese gerade hier 4.800 Zuschauer für ein
Ja, das.
Pay-Per-View schon ziemlich wenig.
Ja,
Wir
es war
würden
eine
noch.
komische Stimmung, wobei die Größe ist ja nicht entscheidend. Zum Beispiel One Night Stand fand ich sehr cool.
Ja, das war ja auch im Hammerstein Ballroom, das muss man ja auch mal sagen. Das ist ja ECW Home Country. Und da war die Stimmung ja absolut fantastisch, wie es halt zu ECW-Zeiten auch war. Aber dieser December to Dismember,
Das war ja nix, ja.
das war überhaupt nichts. Ja, also wenn man so ein bisschen Trash sehen will, dann passt das auf jeden Fall ganz gut da rein. Und wenn man die gute ECW-Reinkarnation von WWE sehen wollte, dann muss man die One-Night-Stand-Events nehmen. Die sind nämlich wirklich, also gerade die ersten zwei sind absolut herausragend. Ich sag mal, nicht fantastisch zu abwechseln, sondern herausragend.
Das
Die
ist
machen.
übrigens der Pay-Per-View, den ich immer jedem zeige, der zu mir zu Besuch kommt, keine Ahnung von Wrestling hat und immer guckt so, ja, warum guckst du das eigentlich? Und dann zeige ich den immer meistens RVD gegen John Cena, wegen der Stimmung alleine schon. Und dann auch Hardcore-Match, Tommy Dreamer, Mick Foley, Edge und
Terry Funk.
genau, Terry Funk, Wo dann immer jeder Gast direkt anschließend nur mich anguckt, so von wegen, ach du Scheiße.
Ja, das ist ja auch ein hartes Match. Also, das ist ja, aber das ist von vorne bis hinten auch echt gut gemacht gewesen. Es hat so viel Spaß gemacht damals. Allein auch dieser Spear am Ende von Edge gegen Beulah, also gegen die Ehefrau von Tommy Dreamer und dieser Pin am Ende.
Und der
also,
Pin wollte ich gerade sagen, das war richtig übel.
Na, also da war ja auch Edge noch wirklich Rated R und nicht nur Ultimate Opportunist oder so und nicht nur hier Edge and Christian Show, sondern das war schon derbe, was sie damals gemacht haben. Aber
ich freue mich auf SmackDown, auf die 900. Folge, wenn Edge kommt. Also einfach nur auf seinen Entrance freue ich mich. Einfach wieder so die Musik zu hören, wird cool.
Und der Undertaker natürlich.
Ja, auch Undertaker-Entrance, aber das hatte man jetzt ja schon in letzter Zeit ab und an.
Ja, das stimmt.
Aber Edge war jetzt ja schon,
ich meine, man nutzt zumindest die Sendezeit jetzt mal richtig. Entrance von Undertaker dauert im Schnitt so 15, 20 Minuten oder so.
Da kommt noch Randy Orton rein, ist die Show zu Ende.
Oh, hör auf, wenn der langsam macht, ist übel. Das hatte ich einmal bei der krass, Live-Show. Ne? Bei der Live-Show in Deutschland, ey. Kam der raus, ne? Der hat gefühlt, glaube ich, 30 Minuten gebraucht, bis der fertig war. Das war so übel. Am Anfang, weißt du, die ganze Kurz, ah! Und so nach 5 Minuten dachtest du so, ja, ja, mach
gut.
Mal.
Gut, ist jetzt 2 Meter gelaufen.
So, boah, das war übel,
ey. Ah, geil. So, also, hat der Mike noch eine Frage?
Genau, der Mike hat noch 2 Fragen, die können wir, glaube ich, relativ kurz beantworten. Also zum einen, gibt es einen Shop für Wrestling-Klamotten, Knieschoner, Gear und so weiter und so fort? Da habe ich mal geschaut, weil wir haben ja die Absprache, dass ich hier die Fragen immer spontan stelle. Das heißt, solche Fragen, die recherchiere ich dann im Vorfeld so ein bisschen, weil ich weiß nicht, ob David oder Kai
Amazon, boom, nächste Frage.
Es gibt noch highspots.com. Das ist so das Gängigste, wo du dir auch, wenn man es möchte, kann man sich da auch Gear individuell anfertigen lassen. Und die haben wohl auch eine relativ gute Qualität. Das ist so das, was ich weiß. Ich bin aber ehrlich gesagt noch nie in die Versuchung gekommen, mir Wrestling-Gear zu kaufen. Ansonsten, Knieschoner wurde mir damals, als ich mein Training bei WXW hatte, empfohlen. Da geht auch einfache, wie heißt es? Einfache Volleyball-Knieschoner reichen da von Anfang vollkommen aus. Also die sind auch gut gepolstert und sind okay für den Anfang. Muss nur gucken, dass die nicht zu eng sind. Das war bei mir damals der Fall. Dann schlafen einem die Füße dabei ein. Aber ich wüsste jetzt keinen Laden in Deutschland, wo man Wrestling-Gear kaufen könnte.
Ich habe die Frage total vergessen. Ich stelle mir gerade Olaf im Training vor.
Ja. Voll schön, mit Tommy N zusammen. Und
Olaf nur mit Knieschonern.
Genau.
Aber nur mit Knieschonern.
Nur mit Knieschonern. Nur mit Knieschonern. Und einem Tiefschutz. Und er fragt noch, könntet ihr mal einen Podcast über Wrestling-Videospiele machen?
Das war mein Vorschlag. Du hast gesagt so, ja Kai, so die Idee ist eigentlich voll scheiße, das wird eh keinen interessieren.
Aber du hyperventilierst gleich.
Ja, einfach nur um zu zeigen, Mike, Alter, komm vorbei, ich treffe mich mit dir.
Geil, ja, nee, also können wir gerne machen, ich bin dafür. Vor
ich allen bin auch dafür.
Da gibt es sehr gute
und ja, machen wir ohne Olaf, ne? Mike, ey, du bist mein Sonnenschein, Mike.
Ja, ich sage einfach mal, ja, können wir machen. Schauen wir mal.
Nein, sag doch lieber, machen wir.
Machen wir, machen ja. Wir, machen wir, machen wir. Und ansonsten würde ich sagen, kommen wir dann zum eigentlichen Thema.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe auch eine Zuschauerfrage.
Ja.
Also nein, ich muss wirklich eine Frage stellen. Und zwar die Sache mit dem Wiese jetzt. Ja. Da haben ja auch viele gesagt, also viele deutsche Wrestling-Fans, da meinen dann so, ja, Tim Wiese, der war ja Torwart und der ist ja eigentlich extrem scheiße. Und was macht er beim Wrestling? Und was soll das? Und haben sich darüber aufgeregt. Dann habe ich mir gedacht, jemand, der das sagt, also der sagt, Tim Wiese, der darf nicht in der WWE kämpfen, hat er nicht verdient, der darf dann ja auch nicht sagen, dass CM Punk seinen UFC-Kampf verdient hat, oder?
Ja, also
das ist jetzt die Frage dabei.
Also seht ihr das auch so? Weil ich finde, wenn du sagst, zum Beispiel jetzt ich als Fanboy von CM Punk habe gesagt, ey, CM Punk bei UFC finde ich ganz cool, gefällt mir, mag ich. Weil ich das aber sage, weil ich dahinter stehe und sage, CM Punk sollte bei UFC kämpfen dürfen, dürfte ich doch auch nie sagen, dass Tim Wiese seinen Kampf bei der WWE nicht verdient hat, oder?
Ich finde generell die Neiddebatte schwachsinnig. Wenn jemand eine Möglichkeit hat und die gerne ergreifen möchte, von sich aus einen Bock drauf hat, soll er das doch machen. Das steht ja nicht an uns zu entscheiden, ob er es verdient hat oder nicht. Das muss sich dann später herausstellen, ob er die Chance kriegt. Ist ja was anderes, ob er diese nutzt und sich behauptet oder halt diese nur einmalig verwendet halt.
Ja, ich sehe es halt auch so, dass wir da ja auch gar nicht so reingucken. Ich meine, wir sagen vielleicht so, oh, der hat es nicht verdient, weil er nicht 10 Jahre in den Indies gewesen
ja,
ist.
Ja, genau, das meine ich. Das
so
ist
immer what?
So ein bisschen die Doppelmoral.
Also so what? Also nach dieser Logik hätten wir keinen Goldberg.
Das ist auch kein Zwock.
Ne? Genau. und all sowas, ne? Also The Rock ist auch nach, ich weiß gar nicht, wie viele Monaten Training bei WWE debütiert. Goldberg war kurz im Powerplan für ein paar Monate und ist debütiert. Diese ganze Geschichte ist halt total blödsinnig. Also entweder, das ist halt ein, es ist im Endeffekt ein Versuch. Tim Wiese auf der einen Seite bringt natürlich auch Medienpräsenz mit, bringt unglaublich viel Aufmerksamkeit hier mit rüber. Ob man ihn jetzt mag, sei dahingestellt. Also ich fand sein Debüt vollkommen okay. Und es hat jede Menge Aufmerksamkeit auf WWE und aufs Wrestling bezogen und vor allem auch relativ positiv, wenn man es mal so sieht. Da gab es jetzt ja, klar ist jetzt Tim Wiese ne, von seiner Art her jetzt nicht unbedingt der einfachste Mensch der Welt und auch nicht unbedingt der 100% kompatibelste Mensch der Welt, aber trotz alledem wurde halt WWE als großes Spektakel dargestellt und Tim Wiese halt eben als Neuankömmling, der da versucht, Fuß zu fassen.
Also jetzt mal hier, Entschuldigung, um kurz eine Lanze zu brechen. Ich fand auch, dass Tim Wiese die Moves sauber ausgeführt hat. Er hat das sehr ernst genommen.
Du hast das auch hat gesehen, mich auch gewundert.
Er hat sich im richtigen Moment auch geduckt und so weiter. Ich meine, ich habe nicht erwartet, dass er jetzt irgendwie fettes Suplex ohne Ende zeigt oder so, aber die Basic Moves, die er gemacht hat, waren alle ganz sauber. Er hat halt auch nicht gestottert oder sonst was oder da gab es einen dicken Botch, sondern er hat wirklich, da war ein Flow drin.
Eben, also ich finde auch, dass seine Bewegungsabläufe echt gut waren für jemanden, der gerade mal ein paar Monate im Training ist. Die Aktionen waren sauber ausgeführt, jetzt mal von dem einen kleinen Hänger bei dem Bodyslam abgesehen, aber geschenkt. Was du halt, finde ich, gesehen hast, ist auf jeden Fall, dass er sich dann beschäftigt hat, dass er an seiner Kondition gearbeitet hat, aber trotzdem halt eben komplett ausgelaugt am Ende war, was aber, glaube ich, einfach nur daran lag, dass er ja, ich glaube, das ganze Adrenalin und dieser Fokus auf ihn, glaube ich, das hat ihn, glaube ich, dann eingeholt. Also
das war auch eine der deutschesten Sachen, die ich jemals gesehen oder gehört habe. Von deinem Team Wiese waren alle so, Wiese, Wiese. Das Deutscher geht's, glaube ich, gar nicht.
Ja, eben. Also, aber ich finde das, ich kann auch diesen, die ganze Diskussion da nicht verstehen, weil gerade im Wrestling brauchst du nicht irgendwie 10 oder musst du nicht 10 Jahre durch die Indies tingeln und den Arsch aufreißen, um ganz oben anzukommen. Also,
vor allem, Moment, er war ja auch nicht ganz oben, das war jetzt eine
Hausshow.
Also, ja. Es ist ja nicht so, dass er jetzt beim Pay-Per-View geheadlined hat oder jemanden Platz weggenommen hat, sondern er hat jetzt erst einmal bei einer Hausshow gewrestelt und dann muss man halt gucken, ob er es halt wirklich ernst meint, das halt weitermacht. Wobei ich mir, nach dem, was ich gesehen habe, schon vorstellen kann, wenn er so ein Jahr mal richtig intensiv trainiert, dass der ein solider Big Man sein könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich fand ihn ja gar nicht so big.
So ja, aber ich meine von,
der, genau, der ist gar nicht so groß, Style ne?
her. Also, dass er eher so Power-Moves macht, der wird nie ein Techniker sein, aber bei ihm kann ich mir halt schon vorstellen, dass er halt ein solider Worker werden könnte, wenn er das halt länger trainiert. Man muss halt auch sagen, Wrestling musst du halt lange trainieren, damit du es vernünftig machst. Das ist halt nichts, wo du jetzt nach 2 Wochen Training, ey, ich habe jetzt den Move drauf, sondern die ersten Monate bestehen ja eh daraus, Kondition aufbauen, zu lernen, wie man genau, Bumps zu nehmen und zumindest die Basics sauber zu machen, damit du weißt, wie du zu stehen hast. Und auch, er hat ja auch gesellt, muss man ja auch dazu sagen.
Ja, also das hat eigentlich schon, für das, was es war, hat es funktioniert. Es ist niemand, stand komplett doof da. Es stand niemand irgendwie danach in der Krankenhausnotaufnahme und musste irgendwie in OP oder in Röntgen. Also von daher war das schon absolut okay. Und was ich gerade gesagt habe mit ganz oben, ich meine so im Sinne von im Rampenlicht, weißt du, also wenn jetzt hier die NXT-Leute als Finn Bella das letztes Jahr zum ersten Mal mit rübergekommen ist, da gab es kein großes Getöse für ihn, so als Beispiel. Das ist ja, glaube ich, das, was die Leute einfach stört. Und insofern, ja, geschenkt. Also ich finde, dass solche Promi-Auftritte und solche Leute, die dann auch aus anderen Sportarten rüberkommen, sind wichtig fürs Wrestling. Und das ist okay. Und wir werden jetzt sehen, was daraus wird.
Ja, vor allen Dingen muss ja bedenken, wir haben so viele Promi-Auftritte gehabt, egal ob deutsche Promis oder internationale Promis, wo es echt einfach nur, wo du gemerkt hast, das war einfach ein Moment, den die für sich nutzen wollte, für die eigene PR.
Ja, genau so.
Haben sich null vorbereitet, haben einfach nur Grütze abgeliefert, haben sich nicht engagiert, das nicht ernst genommen. Und bei Tim Wiese war es halt umgekehrt.
Ja. Und man muss ja auch mal sagen, dass aktuell ja nur auch kein Mangel an Indie-Leuten bei WWE besteht. Also es ist ja nicht so, als ob WWE jetzt nur noch die Bodybuilder Fitnessmodels und ich weiß nicht was anheuern würde, sondern wenn man schaut, wie die aktuelle Verpflichtungspolitik ist, wir haben doch mehr als genug Leute, die seit zig Jahren quer durch die Dörfer getingelt sind. Da kann man sich, glaube ich, echt nicht beschweren. Wenn ich jetzt lese, dass hier Big Damo und Tommy End ihre NXT-Debüts gefeiert haben, Axel Tischer ist inzwischen mit Sanity am Start und so.
Axel Tischer ist bei Sanity?
Ja,
Axel Tischer. Warte, das wirklich? Ich habe mich gefragt, ob der
Axel
Tischer war. Ich war mir nicht sicher. Der hat sogar
die Fahne drauf gehabt auf dem Outfit.
Ich habe ganze Zeit überlegt, ich so, ist das, weil ich, Axel Tischer hat ja sein Squash-Match gegen Samoa Joe oder sowas, was wusste ich noch.
Genau.
Und Ich habe echt die ganze Zeit überlegt, ich wollte dich sogar noch fragen, ob das wirklich Axel Tischer war bei Sanity. Coole Aktion, Alter.
Nee, also er ist es auf jeden Fall und nice. Ja, haben sie ja auch eine Rolle für ihn gefunden, weißt du, er muss da nicht, ich glaube halt, dass bei ihm so das Englische noch das Problem ist, aber in diesem Stable muss er das halt gar nicht und da haben sie eben einen guten Mittelweg gefunden, um ihn zum einen so als Verrückten darzustellen, zum anderen ist er im Tag-Team, was ich gut finde mit Sawyer Fulton, das passt auch, und mit Eric Young hast du halt jemanden, der einfach das Sprechen übernehmen kann und diese Darstellung des Verrückten, das kann Axel und, oder Alexander Wolf, ne, da bin ich eigentlich hochzufrieden mit und deswegen diese Debatte von wegen, ja, hier den anderen Leuten den Platz weg, wem denn?
Ja. Also, weil ich aber zumindest eins anmerken muss, was Tim Wiese dringend ändern musste, er sollte ein bisschen weniger unter den Assi-Toaster gehen.
Das ist krass, ne?
Das ist richtig übel. Also ich hab noch nicht beim Solarium mal Leute gesehen, die so braun waren. Das ist schon.
Ja, das ist, da denkst du da auch, meine Güte, Tim Wiese, ey. Heide Witzke.
Tim Wiese muss vor allem ein bisschen reden lernen. Das ist halt so das, was ihm am meisten fehlt. Also, wie gesagt, ich habe ja auch das Vergnügen mit ihm bei den Kollegen von Rocket Beans und 2K gehabt. Der muss halt einfach ein bisschen aus sich rausgehen. Ne? Also, es kann halt nicht sein, dass du 3 Spiele-Nerds um dich rum hast und du bist als Tim Wiese der Typ, der am leisesten spricht und so. Also das.
Der hatte Angst vor euch, weil du so groß bist.
Ja. Aber ich glaube, er hat wahrscheinlich kein einziges Mal ein Training gehabt am Mic. Ich glaube, der hat rein nur Match-Wrestling gehabt.
Das war so nach dem Motto, der ist ja Fußballer, die kriegen ja Spieler-Interviews, da wird schon wissen, wie man redet.
Ja, hast du mal Podolski gehört?
Ja, also haben wir ein Spiel gemacht und der Gegner war auch ganz gut, aber dann haben wir halt hinten die Räume eng gemacht. Leider haben wir dann die eine Chance nicht genutzt und Dankeschön.
Fußball-Interviews mit Kai. Ja. So, aber würde ich mal sagen, dann lass uns
darf
doch mal
ich
hier.
Noch, nee, jetzt darf ich noch eine Frage stellen.
Weil wir machen nur einfach nur einen Fragen-Podcast.
Nein, wir kommen jetzt zu einem Pay-Per-View, weil jetzt ist eine ganz neue Meldung nämlich rausgekommen und zwar, weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, wir beschweren uns ja immer darüber, dass es so viele Pay-Per-Views gibt und laut der aktuellen
Meldung
hat WWE vor nächstes Jahr den Pay-Per-View-Kanal Kalender extrem zu reduzieren.
Was okay, Kalender.
Super.
Ja.
Finde ich gut. Habe mich mega gefreut.
Vor allen Dingen, wenn die das nach so kurzer Zeit schon zur Debatte stellen, dürften die das, glaube ich, selber gemerkt haben, so irgendwie ist das nicht so gut, jeden Monat einen rauszuknallen.
Alle 2 Wochen wäre ein bisschen viel.
Oder so, ja. Ja, das geht ja. Halt.
Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass einfach dieser Pay-Per-View-Kalender mit den 2 Events alle, oder 2 Events pro Monat im Prinzip, dass das einfach zu viel ist und dass man dann zu übersättigt ist und dass man, glaube ich, auch, das ist auch schlecht für die Storylines. Ich meine, wie, ja, keine Ahnung.
Pass auf, apropos, weil wir sind ja bei der Survivor Series jetzt als Podcast, ne? Und ich habe ganz viele Matches und Pay-Per-Views mir vorher jetzt angeschaut und da ist mir genau das aufgefallen, dass gerade bei den Anfangs-Survivor Series, es gab ja damals nur 4 Pay-Per-Views im Jahr.
Ja.
Das heißt, 3 Monate dazwischen Zeit und das hast du gemerkt. Du hast das so stark gemerkt. Da kamen dann wirklich so, ja, so Berichte, ja, die 3, die oder die beiden, die haben sich seit 3 Monaten richtig einen draufgehauen und die versuchen sich zu begegnen, aber haben es nicht geschafft. Und jetzt, nach 3 Monaten, jetzt stehen sie endlich im Ring.
Deswegen freue ich mich auch immer auf die Stimmung. Deswegen freue ich mich auch immer auf die NXT Pay-Per-Views, weil da merkst du das, finde ich. Du hast ja immer zwischen diesen Takeover-Events, da sind ja 2, 3, 4 Monate teilweise zwischen. Und da hast du dann auch dieses, okay, jetzt haben wir wirklich die Elite-Matches. Das finde ich immer ziemlich geil.
Genau, das merkst du ja auch an den Zuschauern einfach, dass die wollen dann endlich diesen finalen Clash der beiden Athleten oder Teams oder was auch immer, wollen die dann sehen. Und das ist ja das Ding. Ich meine, das gerade die großen Stars müssen sich rar machen, damit es funktioniert, damit die Leute einfach Bock haben, die im Ring zu sehen. Wenn du einen, keine Ahnung, einen Randy Orton oder einen, weiß ich nicht, Roman Reigns, Dean Ambrose, wie sie auch jetzt aktuell alle heißen, wenn du die jede Woche im Ring siehst, dann verlieren sie das Besondere. Und dadurch, ist es nichts Spezielles mehr, wenn die halt dann eben tatsächlich mit ihren Gegnern aufeinandertreffen. Das fehlt heute und das hatte man damals natürlich gehabt. Ich weiß noch genau, wie das halt damals gewesen ist, wo du dann auch zum Beispiel einen Hulk Hogan super selten gesehen hast, vielleicht einmal im Monat oder zweimal im Monat in irgendeiner Show.
Und vor allem hast du dann dieses Big-Time-Feeling. Also genau. Bei Hulk Hogan fällt mir jetzt direkt ein, Hulk Hogan gegen Undertaker.
Ja.
Das habe ich mir nämlich jetzt zuletzt angeschaut gehabt. Die Fehde vor, die sind kein einziges Mal im Ring gegeneinander angetreten. Das gab es nicht vorher, sondern es gab dann plötzlich Hulk Hogan kam zum Ring, dann war dann plötzlich der Undertaker, der halt damals erst ein Jahr dabei war. Und keiner wusste so, scheiße, schafft er den überhaupt oder sonst was, wie stark ist der? Und das war direkt Big-Time-Feeling, weil das war dann nach langem Aufbau, nach einer guten Storyline, bam, hier habt ihr das Match.
Ja, irgendwie nicht so wie jetzt, wo du dann teilweise, sagen wir, wir haben Hell in a Cell und dann die Raw-Folge vorher, hast du dann jedes Match einmal, aber nur als Nicht-Titel-Match.
Ja, oder du hast ja teilweise auch Fäden, wo du denkst, von wegen, okay, Moment, du hast doch vor 3 Wochen eigentlich bei War ein Weekly-Match schon gegen ihn gehabt.
Ja, so, okay, wir haben Hell in a Cell, Seth Rollins gegen Kevin Owens. Was ist unser Main Event? Seth Rollins und Kevin Owens, viermal hintereinander und dann machen wir halt ein Tag-Team-Match und dann machen wir da ein Handicap-Match und dann machen wir da ein Triple-Threat-Match. Ja,
Ja.
das wird schon gut sein.
Die Frage ist halt, auf wie viel sollte das in eurer Meinung nach reduziert werden? Also mal jetzt nur nicht wirtschaftlich gedacht, sondern so als Fan. Was findet ihr denn da gut?
12. Einer pro Monat.
Ja, ich würde wieder auf 12 gehen.
Und dann auch diese Gimmick-Pay-Per-Views reduzieren.
Ja, bitte nicht
Und
mehr Hell in a Cell und
genau,
sowas.
ich würde runtergehen auf 8. Nicht ganz ehrlich.
Ich glaube,
Weil
das
ich.
wäre halt zu wenig. Also
Nee,
von
einmal
dem.
im Monat brauche ich schon so mein Pay-Per-View. Das macht mir Spaß.
Ja, nee, ich glaube, wir würden dann wieder neue Spannungen mehr erleben als Fan, wenn halt einfach diese Storylines mehr Zeit hätten. Man müsste bedenken, wenn es 8 wären, dann hast du halt im Quartal halt wirklich nur 2 Pay-Per-Views. Und zwischen den Pay-Per-Views hast du Zeit, diese Fehde zu schüren, die Spannung zu steigern. Und dann hast du halt diese 2 Matches.
Obwohl, da muss ich dir recht geben. Ich hasse nämlich, ich hasse es, hasse es, hasse es, hasse es. Dieses Pay-Per-View zwischen Royal Rumble und WrestleMania.
Wie hieß
Also,
der nochmal?
da war ja Roadblock oder auch
Ja,
Elimination Chamber
Roadblock.
teilweise.
Ey, das wo die
Da
ja
ist
vor allen Dingen noch eine Fehde reingeworfen
da
haben
ist ja auch
damals,
vom
die keinen
Prinzip
Sinn
her nie was
hatte.
passiert.
Ja,
Weißt
aber
du?
die hatten ja sogar noch eine Fehde unterbrochen. Bis
Also, es
WrestleMania
ist.
letztes Jahr.
Ja, natürlich, da haben sie Dean Ambrose einfach nochmal damit reingeworfen, der dann gegen Triple H angetreten ist.
Ja, total sinnlos, wo du einfach nur dachtest, warum? Also nutzt doch genau diese Zeit, weil dann musst du ja bedenken, wenn Roadblock ist, mussten die ja 2 Wochen vorher schon spätestens mit der Fehde beginnen für Roadblock. Also fehlen 2 Weeklies, wo du eigentlich die Storyline für WrestleMania weiter stärken könntest. Dann hast du noch das Match, wo du einfach denkst, absolut sinnfrei. Also das macht gar keinen Sinn. Für
Ja.
mich zum Beispiel ist auch ungeschriebenes Gesetz, nach dem Royal Rumble sollte bis WrestleMania einfach nichts kommen. Weil Royal Rumble ist für mich der letzte Start, okay, jetzt kommt der ganze Zug Richtung WrestleMania, jetzt geht's ab, jetzt nur noch
Außerdem
WrestleMania.
ist ja eh schon vom Prinzip her das Match festgesetzt. Du hast ja den Royal Rumble-Gewinner und dann wird immer gesagt, Roman Reigns kämpft jetzt bei WrestleMania gegen Brock Lesnar. Und du weißt, es wird jetzt nicht sehr wahrscheinlich sein, dass dann der Champion oder irgendwie sowas nochmal bei Roadblock oder was auch immer verliert oder der Titel wechselt. Klar, wir hatten jetzt einmal den Fall mit Daniel Bryan, aber das klammere ich jetzt mal aus. Aber sonst ist halt nie was passiert eigentlich.
Ist auch sinnfrei. Aber
Ja, also.
generell auch, was die Gimmick-Pay-Per-Views angeht, bin ich auch voll bei euch. Was mir zum Beispiel aufgefallen ist bei Survivor Series, wenn ich mir die alten Sachen angeschaut hatte, diese Multi-Tag-Matches, also die Survivor-Matches, diese 5 gegen 5, die hatten früher alle irgendwo eine Story meistens. Also die hatten wirklich dann entweder einen Turn innerhalb der Sache oder halt eine Fehde, die halt größer aufgebaut war. Und wenn ich mir dann das jetzt anschaue, was so, ja, Team War gegen Team SmackDown, ja, warum eigentlich? Also warum kämpft jetzt War gegen SmackDown? Weil es Survivor Series ist. Ja, aber warum? Es gibt keinen Grund.
Naja, es ist ja schon diese Fehde zwischen den beiden Brands, Anführungsstrichen, aber es ist halt eine künstliche Fehde. Das ist halt eben das Ding. Und keine Fehde, die sich aus der
Ja, es hat ja nichts.
Rivalität der Athleten heraus entwickelt hat,
Ich
so.
wollte gerade sagen, es hat sich auch jetzt nicht irgendwie so gesteigert zwischen War und SmackDown, sondern es ist ja eigentlich alles auf einem Level. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, jetzt geht es um was, jetzt hat sich irgendwas zugespitzt. Jetzt bekommt eine Entscheidung bei Survivor Series, sondern es ist einfach da. Wie bei Hell in a
Also.
Cell. Wir kämpfen jetzt im Käfig. Okay.
Genau, weil es ist jetzt November, da müssen wir im Käfig kämpfen. Ne?
Ja.
November ist Käfigzeit.
Das war doch auch das, was ich angesprochen habe im letzten Podcast, wo es ja anscheinend ist das jetzt ja doch nicht so, dieses Gerücht gab, dass es da auch um Draftpicks gehen würde.
Ja.
Das würde ich mega cool finden. Dann wäre ich auch viel mehr in den Matches drin.
Wobei es
Aber.
das Gerücht gibt, dass es bei Survivor Series, kurz, wenn man nicht wissen will, Spoiler-Alarm, 2 Titel sollen den Brand tauschen.
Genau, das.
Ja, das ist. Hab ich auch gehört.
Das besprechen wir dann beim Roundtable nächste Woche,
Okay.
wie das
Ja.
funktionieren wird.
So.
Aber lass uns dann noch hier mal zur Survivor Series kommen. Jetzt sind wir hier schon dreiviertel Stunde am Machen und sind noch immer nicht bei Survivor Series richtig angekommen. Aber du hast gerade schon gesagt, David, dass es bei Survivor Series halt immer um Fäden ging. Und eigentlich vor allem auch um Fäden, die in Elimination-Style-Matches ausgetragen worden. Survivor Series gibt es seit 1987, sprich, wir sind jetzt dieses Jahr bei Nummer 29. Und ja, für mich, ich fange mal bei mir selber an, wann
Machen wir
meine.
das so, jeder sagt einfach immer ein Match und dann
Ich
so einfach einmal rum, oder?
wollte gerade mal so anfangen, dass ich einfach mal kurz erzähle, wann meine erste Survivor Series-Erinnerung gewesen ist.
Okay.
Also bei mir
Willst
war
du
das.
vielleicht, warte, willst du vielleicht erst noch den Usern, die es nicht kennen, kurz erklären, was ein Survivor Series Match ist?
Genau, Survivor Series Match ist ganz einfach. Du hast zwei Teams, das variierte über die Zeit ein bisschen. Mal waren es 4, mal waren es 5. Es gab, glaube ich, auch 10-Man-Tag-Team-Matches und so weiter und so fort. Grundsätzlich treten aber zwei Teams gegeneinander an. Und ja, es geht dann darum, das gegnerische Team einen nach dem anderen zu dezimieren. Durch Pinfall-Aufgabe, wie auch immer. Sprich, wenn jemand gepinnt wurde, musste der raus und das Team muss dann mit einem weniger auskommen. Und da gab es dann eben so spannende Situationen, dass dann zum Beispiel auch mal ein Shawn Michaels 4 Gegnern auf einmal gegenüberstand und so. Und dadurch entwickelt sich natürlich eine eigene Dynamik und auch eine Art, wie man die Wrestler darstellen kann, die man in klassischen Tag-Team-Matches halt eben nicht so hat. So. Und ich, wie gesagt, ich wollte mal so ein bisschen anfangen, weil ich das erste Mal auf die Survivor Series aufmerksam geworden bin. Und das ist tatsächlich Survivor Series 90 gewesen. Was David ja, glaube ich, auch gerade angesprochen hat mit dem Debüt vom Undertaker. Oder was, 91?
Warte mal, ich muss mal kurz googeln, dann kann ich es rausfinden.
Sekunde, nee, ich gucke gerade. Es ist, nein, es waren 90, so.
Ich weiß nur, dass die beim Undertaker-Debüt die Kindergesichter mir in Erinnerung geblieben sind.
Genau, nee, 91 war der Titelgewinn vom Undertaker. 90 war das Debüt, wo er ja als Teil von Million-Dollar-Team, also um Ted DiBiase angekündigt worden ist oder als Mystery-Partner reingekommen ist. Also dieser Moment, als der Undertaker reingekommen ist, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern, aber er war auch ganz furchtbar glorifiziert in meiner Erinnerung. Also ich habe mir das, wenn man sich das heute mal anschaut, ist das schon ein cooles Debüt. Also gerade der Einzug und so mit Brother Love ja damals noch.
Boah, ich hasse den Typen.
aber so an sich ist das, was der Undertaker im Ring abliefert, schon ein bisschen merkwürdig. Also gerade dieser Tombstone Piledriver gegen Coco Beware, der sieht schon sehr wackelig aus. Und auch das Ausscheiden, wo er dann sich mit Dusty Rhodes nach draußen prügelt.
Ist aber das bisschen, fand ich gut.
Man muss ihn halt irgendwie rausnehmen, dass er nicht gleich zu dominant dasteht. Ne? Aber das ist so meine erste aktive Survivor Series Erinnerung. Und David, wie ist das denn bei dir gewesen damals? Hast du irgendwie einen Survivor Series Moment, wo du weißt, so, ah, das war Survivor Series?
Ich weiß, also ich habe schon vorher immer Survivor Series geguckt, auch schon 88 rum. Ich weiß immer noch, dass wir damals im Jugendzentrum haben wir immer die ganzen Pay-Per-Views, weil die kamen dann halt auf Tele5, glaube ich. Die haben wir auf Videokassette aufgenommen, dann haben wir am Folgetag immer im Jugendzentrum geguckt mit allen Kiddies zusammen. Da weiß ich halt noch, dass da ein Match war zwischen Bret Hart gegen Shawn Michaels, das war, glaube ich, 92.
Genau, das war der Main Event von Survivor Series 92, ja.
Und bei dem Event waren wir auch alle richtig drin. Ihr müsst euch vorstellen, im Jugendzentrum waren dann halt so 30 Kiddies. Alle richtig klein, ne, und war richtig halbgeteilt. Bret Hart und Shawn Michaels. Und als, ja, ganz toll, ganz schlecht. Aber das Match war super und daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Das war ein schöner Pay-Per-View.
Ich habe diesen Event, obwohl der ja, da sind wir gleich wieder bei den Ausbrüchen, die Survivor Series häufig gemacht hat, weil eigentlich war ja dieser Fokus immer auf die Elimination-Style-Matches und bei der Survivor Series 92, das war das erste Mal, wo der Fokus mehr auf Einzelmatches gelegt worden ist und glaube ich nur ein einziges klassisches Survivor Series-Match dabei war. Und das war auch noch ein Tag-Team-Match, also mit Tag-Teams.
Aber die Idee fand ich nicht schlecht damals, weil es war so, wenn man sich jetzt die alten anschaut, kann man ja im Network machen, die allerersten Survivor Series, die bestanden eigentlich fast nur aus diesen Matches. Und das war dann halt, dann hast du halt wirklich ein Undercard-Survival-Match, was halt irgendwo, wo du denkst, okay, die jucken mich nicht, oder dann sind halt in den Teams eigentlich nur zwei Stars und der Rest, in Anführungszeichen, Abfall, wo du genau weißt, okay, die fliegen eh raus, dadurch war halt die Spannung weg. Und durch diesen Kniff, dass sie halt gesagt haben, okay, wir machen zukünftig nur noch ein oder zwei von diesen Special Matches innerhalb des Pay-Per-Views, konntest du auch mehr Star-Power reinsetzen.
Das stimmt natürlich. Ich mochte auch, also bei der Survivor Series 92 mochte ich auch das Tag-Team-Match mit Macho Man, Randy Savage und Mr. Perfect gegen Ric Flair und Razor Ramon. Ja. Da ist ja damals der, das war ja, ursprünglich war es ja das, ich weiß gar nicht, wie die hießen, die Ultimate Team, irgendwie sowas, mit der Ultimate Warrior gegen Macho Man war ja geplant. Das hat dann ja nicht funktioniert, weil er dann zwischenzeitlich der Ultimate Warrior mit Vince McMahon mal wieder überworfen hat und dann einfach mal WWE mal wieder verlassen hat. Und dann durfte Mr. Perfect reinspringen und ist ja dann auch gleich zum Babyface geturnt. Und ich fand diesen Kampf absolut geil. Ich fand es cool, Mr. Perfect wiederzusehen. Der wirkte da so frisch und motiviert und einfach, das war einfach cool. Und ich will gerade nochmal auf eine andere Survivor Series hinweisen, auch eine frühe, das war nämlich die 1990er. Da war auch eine andere Art des Konzepts. Wie gesagt, vorher klassische Elimination-Style-Rules. Und bei dieser Survivor Series war es so, dass man wirklich diesen Heel- und den Babyface-Faktor ganz besonders ins Kalkül gezogen hat und hat sozusagen die Sieger aus den jeweiligen Teams genommen Also es waren, glaube ich, 4 oder 5 Matches und hat dann da die Sieger rausgenommen und hat dann die Bösen und die Guten zusammengepackt und im großen Finale, ne? Genau, im Finale aufeinandertreffen lassen. Und das hat dann eine ganz absurde Richtung genommen, weil es dann ein 3-gegen-5 Match war. So,
aber war es halt, war lustig.
Es war lustig, natürlich. Und es war natürlich dann auch wiederum der Punkt, um Hogan und den Warrior entsprechend darzustellen. Ne? Und ich fand es trotzdem ganz cool, also als Grundidee. Fände ich auch mal ganz interessant. Vielleicht kann man das ja jetzt auch noch mal so machen. Ja, Kai, wie war das denn bei dir? Du bist ja hier der Jüngste in der Runde. Ja,
ich bin das Nesthäkchen, ne?
Jetzt kommt ja mit 2015 an oder so.
Ja, unser Küken.
Mein erstes Survivor Series 2013, nein. Aber das erste, an das ich mich wirklich jetzt bewusst irgendwie erinnern kann, war 2007. Denn, ganz schlimm, als ich dann so die Pay-Per-Views mal irgendwie nachgeholt habe oder sowas, das war ja ein bisschen schwer, die um die Zeit zu gucken. Zumindest für mich. Ich weiß nicht, wo es die dann gab. War das die Premiere damals? Keine Ahnung. Das Komische war, alle Pay-Per-Views, die ich geguckt habe, da waren immer Lance, Kate und Trevor Murdoch dabei. Fand die immer scheiße. Also immer, ich so, ah ja, das sind wieder die zwei. Der eine ist Trucker und der andere ist Cowboy oder so. Fand ich nie gut. Ja. Fand ich richtig schlimm.
Das Lustige ist, bei den beiden übrigens, hast du die mal live gesehen? Weil die fand ich in den Sendungen irre langweilig, aber bei den House-Shows haben die gerockt wie sonst was. Die waren richtig gut.
Ich fand das immer geil, als dann Paul London und Brian Kendrick gegen die gewonnen haben. Da war ich mega dabei.
Mit den tollen Hosen, ne?
Ey, die Hosen, hör mal, leck mir am Arsch. Und immer die Rückwärtssaltos. Ich fand die voll cool.
Aber Paul London hat ja auch ohnehin einen schwierigen Klamottengeschmack, wenn man sich heute sein Outfit mal anschaut. Der trägt jetzt ja aktuell so ein Overall mit einem Herzchen drauf und so.
Aber 2007 war eine gute Survivor Series. Zumindest gab es da auch mal ein gutes Match dabei.
Woran ich mich nämlich am meisten erinnern kann, ist natürlich das Match of the Night. Great Khali gegen Hornswoggle. Nein, Batista verdammt, gegen...
Five-Star. Ich wollte es auch gerade sagen.
Ja, natürlich Batista gegen Undertaker im Hell in a Cell. Wo wir gerade drüber geredet haben. Dummes Gimmick-Match, wo du sagst, hey, wir haben jetzt Hell in a Cell, jetzt müssen wir ein Hell in a Cell-Match machen, sondern Batista gegen Undertaker und es wird angekündigt, Hell in a Cell-Match und du weißt einfach, okay, jetzt passiert was.
Aber
ich glaube, das war kein technisch gutes Match, wenn ich mich jetzt irgendwie erinnern kann. Ich habe es später nochmal geguckt. Aber das waren einfach zwei Big Men, die sich da ordentlich im Käfig gegeben haben.
Die haben sich aber richtig, also die haben sich besorgt, ja. Aber dreimal oder so. Also da muss man einfach sagen, ohne Scheiß, also erstmal, dass Batista in einem super Match dabei war, ist schon irgendwie was Besonderes.
Aber 2007 war auch so die Batista-Zeit, ne?
Batista und der Undertaker hatten ja auch eine echt geile Chemie zusammen. Also sie hatten ja auch ein starkes Match bei WrestleMania, was ja wirklich die Show gestohlen hat. Also,
ja, aber das Hell in the Cell, das war schon über. Also ich habe viele Hell in the Cell gesehen, aber das gehört auf jeden Fall in die Top 5, weil die haben sich so in die Fresse gehauen. Dass du einfach als Zuschauer, das war Intensität ohne Ende. Erstmal, okay, es hat auch, haben wir auch gesaftet und so. Aber die Storyline da drin war gut. Edge hat ja auch später noch eingegriffen in Hell in the Cell, verkleidet als Kameramann, was super geklappt hat. Und die haben sich einfach, so wie ein Hell in the Cell-Match sein muss, wenn du jetzt gerade den Pay-Per-View den letzten vergleichst, so teilweise echt lieb und so, kaum den Ring benutzt, aber hier haben die sich einfach richtig in die Fresse gehauen.
Ja, und man muss mal ganz kurz sagen, also dieser Gag gerade mit Great Khali gegen Hornswoggle, das gab's wirklich. Wollte ich nur mal so kurz erwähnt haben.
Das war der Moment, wo das Publikum vom Fernseher gebannt war und einfach nur Ding, oh, wer gewinnt es? Wer gewinnt
es? Es ging aber auch nur Hommage an Stone Cold, 316 Minutes. Von daher. aber lass mal kurz dabei bleiben, denn ein Match, was ich gerade erst von dem Podcast geguckt habe, was wirklich extrem gut ist, CM Punk gegen John Morrison, gegen The Miz. John Morrison und The Miz als Tag Team Champions um den ECW-Title. Die Matches hatten immer relativ wenig Zeit, also 8 Minuten geht eigentlich klar. Aber es ist jetzt, war jetzt eben nicht so wie der WWE oder der World Heavyweight-Titel. Aber so die 8 Minuten leck mich am Arsch. Hör mal, komplett Action, so gut erst die Story. Miz und Morrison arbeiten zusammen alles. Und CM Punk setzt sich dann irgendwie doch durch und dann natürlich, wie das immer so ist bei diesen Tag Team Matches, dann greift einer doch den anderen an. Also wenn halt Tag Teams zusammen in einem Triple Threat Match sind.
Ja, aber es passt auch gut.
Einer greift den anderen an, genau. Und es ist einfach so geil. Und kann das sein, dass es eins der ersten Male war, dass Morrison den Starship Pain gemacht hat? weil
ich führe keinen Starship Pain Kalender, tut mir leid.
Nicht? Ja, weißt du, normalerweise kommt immer so Olaf und sagt so, ja übrigens, hier 1942, das war der Tag, an dem Triple H zum ersten Mal gelbe Schnürsenkel getragen
hat. Das war der Tag, an dem Hitler zum ersten Mal Starship Pain gezeigt hat.
Jawohl. Jetzt geht's dir richtig ab.
Endlich ist nicht mal der YouTuber der Assi.
Wir haben, ey komm, Trump und Hitler in einer Show, wann haben wir das?
Ja. Vor allem, das wäre ein super Tech-Team.
Ich hab's halt gerade nochmal geguckt. Und da meinten die nämlich, obwohl die bei jedem Pin so ausrasten, weißt du, einer macht einen Suplex, setzt ins Pin an. Oh mein Gott, ist es das? Ist es das? Denkst dir, nein, so der kickt bei 1 aus. Das ist es halt nicht nach einer Sekunde. Auf jeden Fall war dann nämlich so: John Morrison geht dann an die Ringecke nach diesem Starship Pain und Taz sagt dann, was war das denn? War das irgendwie so ein Corkscrew-Dingsbums? Also anscheinend hat er den vorher noch nicht so gezeigt. Ich liebe den Move. CM Punk zeigt dann nochmal schön GTS. Ja, ja, das stimmt.
Sofern wenn er nicht trifft, sieht das richtig doof aus.
Ja, aber wenn der wirklich komplett durchkommt, ist das so ein geiler Move vom Aussehen her.
Wo wir gerade bei geilen Moves sind, werfe ich da gerade nochmal ein Match ein, an was ich mich gerne erinnere. Survivor Series 2001, Dudleys gegen die Hardys im Käfig. Wo es nämlich am Ende die Swanton Bomb von Jeff Hardy durch den Tisch gibt im Ring.
Das war das Bescheuertste, was es je gab.
Die Swanton oder
ja, das also Match das Problem, an sich? Ich hab's gefeiert, ich hab auch die Storyline dahinter, ich fand das gut, dass es halt die Idee dahinter war, dass halt Matt und
das Jeff Matt mega
er der logisch Denkende ist und Jeff einfach so, ich will den Bump, guckt die Zuschauerreaktion, will erst runter, dann so, ach komm, scheiß drauf. Aber es war einfach...
Wann war das? 11? Ach, 1?
1, ja.
Also es war, jetzt mal ohne Scheiß, da wurde doch ein Wrestler wirklich als Vollidiot hingestellt, weil er hätte genauso gut auch den Ring verlassen können.
Ja, komm, wie
häufig ist das denn? Anschließend wieder hoch, und dann macht er den.
Ja, es geht halt darum, dass, wie du gerade schon gesagt hast, es war dazu gedacht, um den Split zwischen den Hardys irgendwie vorzubereiten und natürlich um Jeff Hardy so ein bisschen als den Adrenalin-Junkie vorzuführen. Und ich finde, das hatte ganz gut gepasst und ich fand, der Kampf war auch absolut in Ordnung. Generell, um also zu dem gesamten Event zu springen, mochte ich gerade die Survivor Series 2001 ganz gern. Das war ja das Finale von diesem Invasion-Angle. Und ich fand diese Zeit, auch wenn aus heutiger Sicht diese ganze Geschichte mit ECW, WCW und WWE halt eben komplett vor die Wand gefahren worden ist, fand ich diese Zeit total spannend, gerade als Fan, auch wenn zu wenig draus gemacht worden ist. Und das kulminierte dann ja auch in einem 5 gegen 5 Tag Team Match hier beim.
Der nimmt dann die ganzen Matches weg, weißt du? Ich gehe gerade meine Liste durch, streich.
Ich muss mir einmal kurz die Swanton Bomb angucken, ne? Und Jeff Hardy steht gerade auf dem Käfig. Er sieht schon richtig geil aus wieder, ne?
Ja, aber Junge, die hat auch richtig gut gemacht und das war auch wirklich beeindruckend.
Der ist doch komplett bescheuert. Ich liebe diesen Mann so sehr, ne?
Ich würde ihn auch gerne wiedersehen. Also nein, der Move war super, aber wie du schon richtig sagst, den Alliance-Angle, der war halt wirklich nicht gut umgesetzt, im Endeffekt, wenn man das nachhinein betrachtet, wegen der Star-Power, aber das Match um quasi die Führung halt, das war schon richtig gut. Und vor allen Dingen, es passte zu Survivor Series. Das haben sie richtig lange aufgebaut. Die hatten ja die Teams auch noch so, dass du halt wusstest, okay, es rumort innerhalb jedes Teams irgendwo. Du hattest vorher die Segmente noch, die ich super toll fand mit den Ansprachen. Du hattest Star Power ohne Ende. Da war keiner, wo du sagst, von wegen, da hat er nichts zu suchen, sondern Star Power ohne Ende und dann halt auch ein richtig schön langes Match. Ja, mit auch ein schönes Ende. Also ich fand, das war eines, oder vielleicht das Beste für mich sogar, echtes Survivor-Match. Weil da ging es um was und es machte Sinn. Es machte so viel Sinn in diesem Pay-Per-View. Und das war nicht gezwungen, sondern es war genau richtig.
Das Match, von dem Olaf gerade geredet hat, dieses Dudley Boys gegen Hardys, das ist auch so eine Sache, die würde ich gern viel, viel öfter mal wieder sehen. Ich habe es nämlich geliebt, diese Tag-Team-Matches im Steel Cage, wo du halt nicht pinnen konntest, sondern wo du rausgehen musstest. Und dann immer dieser Moment, dass ein Tag-Team... Genau, ich fand das immer so geil, ne? Dann immer, wenn dann so 2-1 und dann war doch einer raus und dann war noch 1-1. Das war immer so eine Dynamik in den Matches. Hätte ich mal wieder richtig Bock drauf. Warum können wir das nicht mal machen?
Also generell würde ich sagen, jeder, der so ein bisschen diese Zeit miterleben sollte eigentlich mal so von WrestleMania 17 bis zu Survivor Series 2001 einfach mal so durchschauen. Auch die Weeklies anschauen, die sind ja alle im WWE Network. Das ist halt schon eine coole Zeit, wo es auch ein bisschen abgedrehter wird und halt auch dieser ECW-Einfluss daherkommt und ich fand das trotzdem Moment, spannend damals.
Auch die Storylines, die waren auch gut, weil die zogen sich auch lang. In der Zeit wurden ja auch richtig große Fäden geschaffen.
Ja, es wurden auch viele Talente begraben, muss man auch mal sagen. Aber
das natürlich, aber die Fäden, sagen wir zum Beispiel jetzt zur aktuellen Zeit, da sind halt wenig Fäden dabei, wo du halt in 10 Jahren zurückblickend sagen musst, ah ja, stimmt, ja, die Fäde, ja klar. Ja. Aber in der Zeit, damals, wenn du jetzt zurückblickst darauf, da fallen dir direkt mehrere ein, weil die halt einfach, die hatten mehr Zeit bei den Fäden. Das muss man einfach sagen. Das liegt jetzt nicht daran, dass die Wrestler besser waren, sondern die hatten einfach mehr Zeit.
Ja. David, wenn ich dir hier schon ganz viele Matches vorwegnehme, was ist denn dein nächstes Match, was du hier ansprechen möchtest?
Ihr werdet es uns eh nehmen, deswegen mache ich jetzt den Montreal Screwjob.
Ja, wichtig, 1997.
Genau, war ein Titelmatch zwischen Shawn Michaels gegen Bret Hart. Ich muss sagen, als Kiddie war ich damals geschockt, auch wieder in der Gruppe geguckt. Wir waren alle geschockt, weil wir haben das Ende nicht verstanden. es war halt wirklich so, weil du hast halt nicht gesehen, wie er aufgegeben hat. Wir haben dann auf der VHS, natürlich mit den Schlieren drin, immer wieder zurück und vorgespult, um zu schauen, mit der Hand vielleicht, als er sich kurz hochgedrückt hat, ob er da aufgegeben hatte, hat er nicht. Bei dem Match, was mir da halt auffiel, dass ich schon, auch wenn ich ein Kiddie war, ab der ersten Minute schon merkte, irgendwas ist hier anders. Und das lag einfach daran, das Match war sehr gut, bis auf das Finish. Es war sehr, sehr intensiv, sehr gut. Die beiden haben einfach eine irre Chemie miteinander gehabt. Aber es war halt so, die haben sich halt außerhalb des Rings geprügelt und es war durchweg während der ganzen Zeit so, dass Vince die ganze Zeit neben denen war. Und nicht nur Vince, sondern auch die anderen Offiziellen. Und irgendwie wirkte das komisch, als wenn irgendwie die alle Schiss hätten oder irgendwie unsicher waren oder sonst was, weil die beiden haben sich einfach in die Fresse gehauen, über den Gang, dann wieder zurück, also über den Entrance-Bereich. Aber die standen immer wieder daneben und Vince die ganze Zeit so fing, ja, geh zurück. Und der hat immer so sehr aufgepasst. Also das kam mir halt sehr komisch vor. Euch nicht?
Doch, also mir ging es damals ganz genauso. Also dieser ganze Event, finde ich, hatte eine komische Stimmung. Ich kann es dir nicht genau sagen, das hat sich irgendwie durch dieses gesamte Event gezogen und gerade dann im Hauptkampf war das halt auch so, dass du das Gefühl hast, dass so irgendwas stimmt hier einfach nicht, wie du es gerade schon gesagt hast. Ne? Und das Ende, ich kann mich auch noch dran erinnern, ich wusste damals gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ich saß davor und dachte mir so, okay, was ist das jetzt? Da stimmt doch irgendwas nicht. Aber ich konnte es nicht einsortieren.
Ja, wir wurden nun auch nicht gespoilert. Wir wussten ja alle nicht, also in Zeiten von Internet jetzt, aber damals wussten wir alle nicht, dass er wechseln wird.
Genau. Also ich glaube, ich habe das so ein bisschen Rumoren gehört. Es gab ja damals, glaube ich, auch so komische Hotlines, wo man anrufen konnte und so. Da gingen ja so Gerüchte rum. Aber ansonsten...
Es gab 0906666666 an. So, hast du das gehört vom
Voltage? Der soll ja wechseln, ne?
Es gab damals die WWE Hotline und die Power Wrestling Hotline.
Ja, als Deutscher hast du halt ganz selten das benutzt. Also, sagen wir mal so, als Otto Normal-Fan wusstest du es nicht. Dann musstest du schon ein extremer Smart sein.
Ich weiß gar nicht. Habe ich das schon mitbekommen, dass da. Vielleicht habe ich Power Wrestling gelesen. Ich weiß es nicht.
Ich habe die Hotlines angerufen.
Ja.
Alle Hotlines, bis er die richtige hatte.
Ja. Oh, das ist die falsche.
Ja, aber es war auf jeden Fall ganz komisch. Auch beim Publikum hast du es ja gemerkt, dass die es auch nicht wussten. Es war ja plötzlich so, huh, was war das denn jetzt? Und dann ging er anschließend das rum. Da hat der Bret Hart dann anschließend das WCW in die Luft geschrieben. Genau, weil man krass. Das im deutschen Fernsehen nicht gesehen hat. Im deutschen Fernsehen hat man nur gesehen, wie der erstmal ihr Vince ins Gesicht gespuckt hat.
Genau.
Wo vor allen Dingen der Gilly, der hing halt noch schön in den Haaren.
Wie gut der auch zielen kann.
Ja, ja. Aber was du halt da gemerkt hast, also, wo ich halt direkt dachte, okay, das stimmt jetzt total nicht, selbst als kleiner Junge, der Gesichtsausdruck von Bret Hart, du hattest einfach, er sah nicht wütend aus, sondern es okay, das hört sich jetzt Fanboy-mäßig an, romantisch, aber das sah aus, in dem Moment, als er lag ja noch, die Beine waren noch eingehakt bei Shawn Michaels und er hebte den Kopf und sah zu Vince und es sah einfach, du hast nur bei dem gesehen, wie richtig das Herz gebrochen ist in dem Moment.
Ja, er war einfach enttäuscht.
Ich bin enttäuscht.
Genau. Ja, so war es halt damals auch.
Und dann kam ja noch die Family rein, ne? Also,
genau, es war ein totaler Tumult am Ende. So kann man es einfach, glaube ich, bezeichnen. Auch, dass Shawn Michaels dann sofort aus der Halle ja quasi rausgeflüchtet ja ist.
Oh, genau, sind alle gerannt. Und ihm wurde ja auch noch extra gesagt, er soll den Titel hochhalten, wo er den einmal dann hochgehalten hat. Aber er war ja auch erstmal angepisst, dass er den Titel bekommen hat. Alles totales Chaos. Aber das genau. Match, das vergessen halt leider viele, das Match war bis dahin wirklich richtig, richtig gut.
Das stimmt. Ja, sollen wir mal wieder in die Neuzeit springen so ein bisschen? Genau. Kai, du bist unser Neuzeitmensch.
Ja, der Neuzeitmensch.
Alles mit 2 vorne drin.
Einmal genau. Nur eine kurze Sache als Fanboy einmal anmerken. Und zwar bei 2006 gab es ja auch, wie immer, dieses Elimination Tag Match. Und da war nämlich schön Team D-Generation X mit Shawn Michaels, Triple H, Matt Hardy, Jeff Hardy und CM Punk. Und da waren voll viele CM Punk Chants. Fand ich richtig geil.
Das war das Smart Mark Match.
Ja, aber der Entrance, es war ja, willst du das im Detail erklären, den Zuschauern?
Also ich wollte eigentlich nur darauf gehen, dass das eine richtige Star-Power war und CM Punk war halt damals wirklich jetzt nicht so der CM Punk, wie man ihn heute kennt.
Okay, Moment, da werfe ich mal kurz ein, weil das ist schon ein wichtiger Moment, weil den habe ich auch mir 10.000 Mal angeschaut. Es ist halt so, die Ex haben ja vorher immer ihre Show gemacht. Die haben immer ihr Mikrofon gegriffen, wollten gerade von wegen loslegen. Und man muss dazu sagen, CM Punk war da noch ECW, also der kleinste Brand. Er war eigentlich kein Topstar oder sonst was, wie du halt schon richtig sagst. Und plötzlich fängt die Halle an, CM Punk zu chanten. Und immer lauter, immer lauter. Und dann hatte CM Punk die Ehre, hat das Mikrofon bekommen.
Stimmt,
und
durfte, genau.
Und er durfte dann fragen, Philadelphia, stimmt, are you ready? Und die Crowd ging voll ab. Und die Crowd, das war halt, Triple H musste seine Promo cutten, weil die CM Punk Chants zu laut wurden. Das ist noch nie bei DX passiert, weil DX war ja Kultstatus pur. Also die hat jeder auch zu der Zeit, auch wenn Olaf diese Zeit nicht mehr mochte, hat die abgefeiert wie sonst was.
Die Crowd ganz auf, schreib das nochmal zu gucken, ey.
Und dann einfach in dem Moment kommt einfach CM Punk und immer lauter und du siehst dann das Gesicht von CM Punk wird eingeblendet, der muss voll grinsen und dann durfte er halt diese Frage stellen, das war richtig gut.
Ja. Ach, super. Entschuldigung. Also das war, nee, aber das ist ja auch so ein Survivor Series Tag Team, was, glaube ich, auch so ein bisschen legendär ist, einfach weil es in der Zusammenstellung halt so geil, ja, ist. Ich meine, die Ex, die Hardys und CM Punk, hallo?
Ja, da. Und das andere Team, Gregory Holmes, Mike Knox, hallo?
Ja, die sind, haben wir dann auch kräftig auf den Sack bekommen. Das war ja auch eine ziemlich einseitige Angelegenheit.
Aber RKO gab es dabei, was ein sehr gutes Tag-Team war.
Die haben perfekt gewonnen, fällt mir gerade auf, ne?
Ja, es war ein Perfect Sweep.
Oh, haben die gesweept. Ja. Ja, aber was ich wirklich jetzt nochmal als gutes Match auch ansprechen wollte, war nämlich das auch in 2007, weil, gut, so für mich war das auch mega krass natürlich, der kleine Kai. Und wer war drin? Rey Mysterio und Jeff Hardy, hat mir schon gereicht. Gegen Big Daddy V, Finlay, MVP, Mr. Kennedy, Dumaga. Ich habe hier auch die Fehde zwischen MVP und Matt Hardy geliebt. Der war ja, glaube ich, der war ja eigentlich auch in einem Team, aber wurde dann ja angegriffen oder war verletzt oder sowas. Deswegen war das ja nur 4 gegen 5.
Ich habe Rey Mysterio immer gehasst. Aber dafür mochte ich immer Mr. Kennedy und ich mir fehlt der sogar. Ich fand den so toll.
Ja, der hatte halt nicht den Sprung nach ganz oben geschafft. Das war so ein bisschen bitter bei ihm, ne?
Der war doch verletzt. Ja, bei ihm war das, deswegen blöd, war das?
Der ist halt gegangen, also der wurde ja gekündigt.
Genau. Ja, aber warum nochmal? Weil der hat ja den Koffer, der war ja kurz vor dem Mega-Push und dann war doch irgendwas.
Dann hat er sich verletzt und dann kam er zurück, dann hat er irgendwie Randy Orton ja irgendwie da bei einem Raw doch doof aussehen lassen, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, und danach ist er gefeuert worden.
Genau, also dann hieß es offiziell wegen hier, er durfte nicht mehr kämpfen wegen Verletzung an den Fingern. Und da hatte er halt auf YouTube ein Video veröffentlicht mit den Fingern, wo er einfach nichts gesagt hat, aber nur geguckt hat so, funktionieren. Da guckt auf die Hand so, die funktionieren, ich bin ja gar nicht verletzt. Und das war dann schlussendlich, glaube ich, der finale Opa, den er geleistet hat. Und dann hat er.
Ich bin immer gehasst.
Ja, aber der Mann, was bei ihm halt war, die Matches waren okay, aber ich fand halt, er hat halt wirklich Ausstrahlung.
Ja, aber das hat er halt nicht dauerhaft rüberbringen können. Genau. Und bei TNA hat er halt eben nie den Engel bekommen, der ihn dann eben auf die nächste Ebene hebt. Er hat ja diesen Asshole-Engel da gehabt.
Den er auch sehr gut gemacht hat.
Den hat er gut gemacht, ja. Aber es hat dann irgendwie nicht gereicht. Und natürlich, TNA hat dann auch einfach mal das Ding nicht weiter verfolgt und dann war er weg. Und irgendwann hat es keinen mehr interessiert. Inzwischen ist er leider ein bisschen zu alt, um noch bei WWE irgendwie richtig Fuß zu fassen.
Vielleicht ich weiß auch nicht, ob er es will. Vielleicht hat er auch den Kurt-Engel. Entschuldigung.
Boah. Ich habe auch noch was mit der 2 vorne dran. 2003 Team Bischof gegen Team Austin. Kannst du da noch jemand dran erinnern?
Da war ich 8. Ja. Nein.
Das gilt bis heute halt als Meisterleistung von Shawn Michaels, der halt damals, so ähnlich wie das Dolph Ziggler auch, glaube ich, wann war das? 2014? 13? 2000, 14?
Warte, das habe ich mir aufgeschrieben. Moment. Gucke meine Notizen. Oh, das war 2014, ja.
Im Übrigen, das fand ich, wo wir gerade bei 2014 sind, ganz kurzer Einwurf, das war der Moment, wo ich dachte, okay, jetzt pushen die Dolph Ziggler in den Himmel. Jetzt
bin so ausgerastet.
Du hast mitgefiebert, du hast als Zuschauer so übelst mitgefiebert mit diesem Jungen und er hat das so geil verkauft und danach total fallen lassen wie eine Kartoffel.
Oh, ich war so sauer, ne?
Ja, ich verstehe die Logik dahinter noch nicht. Du hast den in diesem Match ja gepusht, ohne Ende den Fokus auf ihn gestellt und anschließend hast du nichts mit ihm gemacht.
Das ist doch so die Geschichte von Dolph Ziggler, oder?
Ich werde gerade wieder sauer, wenn wir darüber reden, ne?
Ja, aber jetzt mal ohne Scheiß, also bei dem Match war wirklich, ich bin da selten emotional beim Wrestling, muss ich leider gestehen, mittlerweile. Aber bei dem Match, ich habe mitgefiebert, ne? Ich habe einfach nur so, bitte, bitte, bitte. Oh ja, und dann jedes Mal hast du gedacht, jetzt ist er raus und der fightet zurück, da Selbst als Mark hattest du irgendwann diese Grenze erreicht, dass du nicht mehr logisch gedacht hast, von wegen, ja, wie ist das Booking, sondern du warst
Genau.
drin.
Oh, das war so gut einfach.
Das war richtig gut.
Genau,
Schön.
2003, um mal wieder hier den Bogen zu Shawn Michaels zu spannen. Den darf man ja auch nicht vergessen, den Shawn Michaels. Das war halt damals ganz spannend. Das war ja zum einen diese Zeit der GMs und da hat dann eben Eric Bischoff und Steve Austin miteinander gefädelt, haben dann beide ihre Teams zusammengestellt. Ja, und das Spannende daran war vor allem, dass Shawn Michaels da aufs Übelste verdroschen worden ist über die gesamte Kampfzeit und gesaftet hat bis zum Ende und dann doch noch gekämpft hat, ehe er dann am Ende.
Aber er hat auch so, Entschuldigung, er hat auch so gesaftet, dass du sogar als Zuschauer Schiss hattest, dass er verblutet.
Ja, es
Jetzt mal
war.
ohne Scheiß, also ich habe da echt gedacht, der kippt ja gleich um.
Genau, das war wirklich übel, aber das hat eben auch die Dramatik innerhalb dieses Kampfes nochmal so angehoben und da sind wir wieder beim Punkt, ne? Manchmal kann eben Blut auch dazu genutzt werden, dass es einfach den Kampf dramatischer und spannender macht und da hat es halt super funktioniert und am Ende, das finde ich auch gut, hat er dann eben nicht gewonnen, sondern hat, meine ich, durch Aktion von Chris Jericho dann noch irgendwie verloren, ne? Und dann hat Team Bischoff trotzdem gewonnen, dank Chris Jericho. Absolut konsequent, aber Shawn Michaels hat dann auch in der Niederlage gut ausgesehen und man hat ja diese alte Rivalität zwischen Steve Austin und Shawn Michaels, ne, WrestleMania, was war es, 14, ne, kennen wir ja, da war es dann auch so, diese Rivalität, die haben die dann mit eingebunden und dann war halt nicht ganz klar, ist Shawn Michaels auf der Seite von Steve Austin und kämpft er wirklich für ihn und tja, da hat er halt sogar Blut für ihn gelassen, um Steve Austin dann noch irgendwie zu verteidigen. Geiler Kampf, also auch den kann man sich heute noch ganz hervorragend anschauen. Ja,
Gibt es aber auch selten heutzutage noch, dass ein Verlierer mal gut aussieht, ne?
Das
stimmt.
kann ich jetzt da mal hier kurz eingreifen? Wir haben ja auch noch bei so Multi-Man-Tag-Team-Matches, beziehungsweise Zweier-Matches, wo man halt auch Gegner richtig schlecht aussehen lassen kann, gibt es ja auch ein paar Beispiele. Welches Beispiel denke ich jetzt wohl? Jetzt mal ohne Scheiß, es gibt eins, wo es katastrophal lief.
Nochmal, frag nochmal jetzt.
Bei
Nochmal
welchem
was?
Match sah ein Gegner richtig bescheuert aus? Oder wurde zerstört durch ein Survivor-Match?
Kann ich das kennen, oder?
Das kannst du kennen, ja klar.
Okay. Also ich meine so von der Zeit her, deswegen. Bei einem Multi-Man-Match.
Ich weiß leider nicht, ob das jetzt war das bei. Nee, ich glaube nicht, das war nicht bei so ist, aber
Achso, ja
trotzdem.
gut, dann.
John
Boah.
Cena gegen.
Nächstes?
Ja.
Achso, nee, das war bei SummerSlam,
Ja, aber
genau.
das war es war ja trotzdem von der Art her
Das
ein Survivor-Matches.
Eidelitzka, ey.
Ich
Das war das
sag.
Schlimmste.
Ich sage auch nur John Cena und The Rock gegen The Miz und R-Truth.
Oh, hör auf. Oh,
2011, also.
hör auf.
Dicker, wie kann das denn bitte das Main Event gewesen sein?
Hallo, es ist The fucking Rock.
Ja, aber weißt du was? Weißt du, wer da gewonnen hat? Und weißt du auch, was da gestartet ist, soweit ich weiß? Hä?
Was?
Hä?
Was denn?
Da hat doch
Worauf willst du
CM Punk
hinaus?
gegen Del Rio gewonnen. Das war doch, glaube ich, der Be Beginn von diesem 434.
Ihr vor allen Dingen,
Wenn ich mich jetzt nicht
das
irre.
Del Rio-Match war richtig geil.
Und dann ist da einfach. Ich hasse The Rock. Mann, wie scheiße. Wäre man da denn nicht sauer als CM Punk jetzt mal, wenn du wirklich immer eigentlich Main Events hast und dann kommt immer so, hallo, ich bin The Rock und ich mache jetzt das Main Event. Dankeschön. Gegen R-Truth. Und dann ist so, nein. Der ist mit Goldust jetzt im Tag Team. Der ist scheiße. Der rappt und hat
Ja,
Untertitel.
aber Artus, damals muss man aber dazu sagen, der hatte ja auch seine Zeiten, wo er komischerweise wirklich richtig over war mit meinem Little Jimmy.
Und als Nutcase einfach als Verrückter. Ich fand ihn damals auch gar nicht so schlecht. Und auch diese Zusammenstellung mit The Miz fand ich halt eigentlich ganz okay, die ja so ein bisschen die Anarcho-Heels gespielt haben, die halt eben nach oben wollen. Aber der Witz war dann eben, dass sie einfach komplett begraben worden sind von Cena und The Rock. Und das war's dann halt eben auch mit den Anarcho-Heels. Also, vorbei. Also die haben ja doch, meine ich, in irgendeinem Hell in a Cell-Match haben die doch vorher eingegriffen und das alles zerstört. Und dann kommt The Rock und haut sie einfach weg. Tja, schade.
Boah, Scheiße.
Jetzt werfe ich mal ein schönes Match rein. Und da nämlich als Verneigung gegenüber Bret Hart, das war Bret Hart gegen Diesel, ein Titelmatch von 95. Und das Match muss jetzt als Hintergrund, das ist jetzt Lobhudelei vielleicht, ist okay, aber dieses Match zeigt, wie gut Bret Hart war. Weil Diesel war im Ring immer Grütze, Entschuldigung, super langsam. Er hatte keine Ahnung, wie man ein Match spannend gestaltet und so weiter. Und dann haben die ein 25-Minuten-Match rausgehauen, was sogar richtig gut war, weil Bret Hart das Teil durchgezogen hat. Er hat ihn durch dieses ganze Match gezogen. Er hat die ganze Zeit auch eine In-Ring-Storyline erzählt, dass er halt auf das Bein bzw. auf das Knie von Diesel gegangen ist. Das war vom Match-Telling her, also von der Geschichte erzählen innerhalb eines Matches, war das 5-Star. Und zwar von Bret Hart. Der hat dieses Match alleine getragen. Und das war auch so echt ansehbar. Ich wollte es nur sagen. Ihr habt es bestimmt vergessen, aber trotzdem.
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Das war auf jeden Fall ein sehr überraschend gutes Match. Und das war ja auch das Match, was den Heel-Turn von Diesel komplett gemacht hat eigentlich. Danach ist er ja dann zum Bösewicht geworden. Ist das nicht auch dieser Kampf gewesen, wo Bret Hart durch den Tisch geflogen ist in der Mitte des Kampfes? Vom Apron aus nach draußen durch den Tisch?
Tisch weiß ich nicht mehr.
Tja, siehst du?
Ich weiß nur, dass er Diesel im Small Package hatte und konsequent halt die Storyline mit dem Knie erzählt wurde. Was genau. Mir heutzutage sehr fehlt, sowas.
Das stimmt. Habt ihr Geheimtipps? Welche Kämpfe sollte man sich mal angucken, die man vielleicht nicht so kennt?
Puh, ich hätte eigentlich, ich weiß auch nicht, ob das ein Geheimtipp ist.
Ich wollte gerade sagen, was ist ein Geheimtipp?
Was ich aber relativ cool finde, also ich persönlich, weil ich den Wrestler sehr mag, das war nämlich 2009, da war Team Kingston gegen Team Orton. Und im Team Orton waren CM Punk, Cody Rhodes, Randy Orton, Ted DiBiase und William Regal. Also halt CM Punk 2009 war ja auch gut. Wie gesagt, er hatte ja schon vorher die Matches mit DX und sowas. Legacy war ja auch sehr stark und William Regal ist guter Techniker, ne? Gegen Team Kingston, Christian, Kofi, Mark Henry, MVP und R-Truth. Vom Prinzip her würde ich jetzt sagen, okay, Team Orton, easy sweep. Aber dann hat nämlich am Ende, was ich sehr, sehr krass finde, Kofi Kingston alleine, also Kofi Kingston war Lone Survivor, hat dann CM Punk und Randy Orton eliminiert. Und das war dann doch schon so der Moment, wo du denkst, okay, nicht schlecht. Was ich eigentlich ziemlich cool fand, weil gerade so Kofi Kingston in 2009, dass er dann so einen krassen Sieg so einen krassen Sieg einfahren darf, hat mich persönlich sehr gefreut, weil ich den eigentlich immer sehr, 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 sehr mochte.
Im Übrigen Kingston total verschwendetes Potenzial, meiner Meinung nach, bei den Wrestler. Weil der damals die Fehde gegen Orton.
Die war so gut, oder?
Die war toll. Auch mit. Also. Wo erstmals und auch einziges Mal Kingston wütend war und ernsthafte Promos gehalten hat. Oh, und das konnte das er so gut mit dem Wagen, wo er diesen Daytona-Wagen oder.
Ja, wo der so drauf Nesca-Wagen, stand.
Wo er drauf stand. Super Fehde, auch das Match super toll. Und danach irgendwie haben sie nichts mehr mit ihm gemacht. Danach war er wieder der Grinse Kingston.
Ja. Also ich finde es bei New Day auch super, ich gönne das auch und ich freue mich auch so sehr, dass sie höchstwahrscheinlich den Rekord brechen werden. Also es ist einfach wirklich so, so geil, ich gönne allen dreien das, weil ich alle drei extrem mag. Aber damals so der Moment, dass einfach ein Kofi Kingston, CM Punk und Randy Orton, der ja 2009 Megastar war, rausschmeißen darf, das ist krass. Finde ich sehr, sehr cool.
Welches Match ist es genau das Gegenteil vom Geheimtipp, aber was ihr vielleicht scheiße fand, aber ich cool fand, war das erste Elimination Chamber Match. War 2002. Es war Overbooking vom Feinsten. Da hatte Shawn Michaels dann den Titel geholt, das letzte Mal.
Ja.
Und das war bei seinem, meiner Meinung nach, auch stärksten Run, den er je in der WWE hatte. Und dieses Match, das war krass. Erstmal, weil die Chamber, das war was ganz Neues. Du hast einfach diese Konstruktion gesehen, die unglaublich imposant war. Gerade wenn du das erste Mal siehst. Und da hattest du Star Power drin. Es war HBK drin. Triple H, Jericho, Kane, RVD, Booker T, das passte alles. Also es war wirklich, von damals gesehen, es waren halt die Topstars drin und es ging dann halt um den Titel und das war richtig gut, vor allen Dingen, weil halt Shawn Michaels dann noch Triple H gepinnt hatte. Natürlich war Shawn Michaels wieder am Saften, wie Sau.
Ja, es war halt damals die Zeit, ne?
Ja, aber es passte, also es passte in dem Moment einfach total rein und dann gab es einfach einen Feel-Good-Moment, den es halt lange nicht mehr gab in der Größenordnung. Das gucke ich gerne, auch wenn es Overbooking ist, aber manchmal mag ich auch Overbooking, muss ich gestehen.
Manchmal ist das vollkommen okay. Ich habe noch, ich habe mal wieder ein paar alte Sachen hier. Und zwar 1991, der Opener. Das war nämlich ganz lustig. Das war Ric Flair, der Mountie, Ted DiBiase und der Warlord gegen Roddy Piper, Bret Hart, Virgil und den British Bulldog. Das, also allein, man muss halt damals sagen, zu der Zeit war die Fehde zwischen Ric Flair und Roddy Piper halt am Schwelen, die halt irgendwie bei WWE nie so richtig gezündet hat. Aber trotzdem waren halt hier viele kleine Geschichten, die sich so da entwickelt haben. Und am Ende, das war zum einen ein schönes Match, auch von den Charakteren her. Und ich bin ja ein großer Freund auch damals von Roddy Piper gewesen. Und insofern hat das auch ganz gut gepasst. Und am Ende gab es einfach nur einen Riesenbrawl und alle wurden disqualifiziert, bis auf Ric Flair, weil der außerhalb des Rings war. Oder irgendwie so.
Ja, ja, genau, wo er dann in den Ring zurückkam und dann alle kloppen sich draußen und plötzlich kommt die Ringglocke.
Genau. Ja, und ich fand das damals super. Es gibt auch noch so ein paar Guilty Pleasure Matches, wie man so schön sagt. Also so ein paar Matches, die eigentlich so furchtbar waren, dass man sie sich vielleicht mal so aus naja, so aus Trash-Sicht anschauen möchte. Also vielleicht sowas wie, wann war das denn? Genau, 93, das Match der vier Doinks. Also,
Gegen die vier Zwergen, Kings, ne?
nee, es gab einmal, das war die vier Doinks gegen Team Bam Bam Bigelow.
Ach, oh Gott, mit dem Mega-Botch am Ende, ne?
Genau, wo es gab dann die, das waren die Bushwhackers und Man on a Mission, die sich als Clowns verkleidet haben. Und dann gegen, Achtung, es wird noch besser, Bam Bam Bigelow, ne? Bestien Booger und die Headshrinkers.
Ach du
Absolut
Kacke.
absurd und ganz schrecklich, weil wenn ich das angucken möchte, ohnehin ist die 93er Survivor Series ein bisschen schwierig, was die Gimmick-Dichte angeht. Also wenn dann am Ende die All-Americans gegen die Foreign Fanatics antreten, ist das schon ein bisschen schwierig. Und was du gerade angesprochen hast mit den kleinen Doinks, das war das Jahr drauf.
Ja, das war schön.
Ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen eigentlich.
Es waren halt lauter Kleinwüchsige im Ring, die halt zur Unterhaltung von Vince wahrscheinlich da was
Ist
machen
halt so
durften.
krass, was da einfach passiert ist damals.
Also vor allem auf
Ja,
die
du bist
Na
zu spät geboren. Du hast echt
Das ist
das
einfach so.
Trashige voll verpasst.
Ist einfach so, die haben einfach Liputaner kämpfen lassen und gesagt so, ha, guck mal, das ist lustig, die sind kleinwüchsig.
Weißt du, heute
Was? Ja, ist so.
in der jüngeren Vergangenheit hat man gesagt, dass Hornswoggle furchtbar war als Einzelner. Ja, und wir kriegen hier ein ganzes Tag-Team-Match mit insgesamt sechs Kleinwüchsen, die gegeneinander kämpfen. Das war die Royal Family.
Jetzt kommt noch das Beste. Ich gucke es nämlich gerade nach. Das ging 16 Minuten.
Ja, aber die Namen sind halt auch so geil. Weißt du, Jerry Lawler tritt dann gemeinsam an mit Sleazy, Queasy und Cheesy. Und Doink in der Fraktion Clowns Are Us. Gemeinsam mit Dink, Pink und Wink.
Aber jetzt pass auf, Kai. Jetzt wirst du geschockt sein. Das Publikum ging voll mit.
Ey, es gab doch auch mal dieses Match, wo irgendwie Mini Boogeyman gegen Hornswoggle gegen Mini Kane oder sowas.
Ja.
Und dann hat sie so eine Leiter ausgepackt und sie war halt einfach so 50 Zentimeter hoch oder
Aber wenn
sowas.
wir jetzt gerade bei 1994 sind, da war ein Match, was ich sehr, sehr gut fand. Das war Bob Backlund gegen Bret Hart.
Das habe ich erst später zu schätzen gelernt. Also, das
Also
fand ich
es ist.
damals ultra langweilig.
Ja, es war halt reinstes Mat Wrestling. Es ging halt darum, wer aufgibt quasi. Und bei dem Match war halt einfach verdammt gut die Storyline. Also
Ja.
es war halt so, Bob Backlund galt halt als der Killer, was Aufgabe angriff, und er hatte halt Owen Hart an seiner Seite. Und Bret Hart hat halt British Bulldog an seiner Seite. Und das Ende war halt so, dass Bret Hart im, wie hieß das, Chicken Wing? Oder wie heißt das Ding?
Schicken wir Crossface, ja.
Chicken Wing Crossface von Bob Backlund minutenlang, wirklich minutenlang. Das ging ewig. Und Owen Hart ging halt zu seinen Eltern, die halt direkt am Ring saßen, und hat gesagt, von wegen, werf das Handtuch, weil Bret Hart wollte nicht aufgeben, war halt der Kämpfer. Und er hat ewig auf seine Eltern eingeredet. Dann wollte die Mutter das Handtuch reinwerfen, der Vater nimmt es ihr schnell weg, sagte von wegen, nein, das ist mein Junge, das ist ein Kämpfer, lass ihn, das ist sein Match. Und Owen Hart hat so lange auf seine Mutter eingeredet, von wegen, was machst du da? Du musst das werfen, guck ihn dir doch an, wie er leidet. Und dann hat die halt das Handtuch geworfen. Und Bret Hart hatte den Titel verloren, obwohl er nie aufgegeben hat.
Hätte mich das aufgeregt, Alter.
Es war gute Storyline. Es war
Ja.
wirklich, es passte zu dieser Fehde zwischen Owen Hart und Bret Hart.
Genau, das hat auch gepasst. Außerdem kann man gegen die Survivor Series 94 ohnehin nichts sagen, weil im Main Event zwischen Undertaker und Yokozuna war Chuck Norris der Special Guest Enforcer. Also von daher ist dieser Event
Alles
bulletproof, da kann man nichts
klar.
gegen
Aber
sagen.
er hat jetzt nicht jeden Roundhouse-Kick verpasst oder so.
Jeff Jarrett hat einen Roundhouse-Kick
Aber nicht
verpasst.
jeden, also nicht so wie heute.
Series 94, Chuck Norris, erstmal aufgeschrieben. Erstmal angucken. Komm, ich gebe mal eure Hände einmal bitte wieder in die Zukunft. Und zwar 2009, ich bleib nochmal dabei. Eine Sache, die ich einfach nur anmerke, die euch bestimmt komplett scheißegal ist, die ich aber cool fand.
Ich sagte das richtige Match, da bin ich nämlich bei dir.
Ja, ich sag erst das nicht Richtige und danach sag ich das Richtige, okay?
Okay.
Erst das nicht Richtige. Was ich aber ziemlich cool fand, war damals Batista gegen Rey Mysterio, weil ich dann einfach die Fehde mega krass fand. War genau in meiner Zeit, ne? So, Batista, Rey Mysterio fand ich beide mega krass. Das waren immer
Okay,
so die
jetzt mal ohne Scheiß.
Typen.
Jetzt mal wirklich, wenn du ein Mysterio-Fan bist, alles okay, ja? Aber gingen dir die Matches nicht auf den Sack, wenn die Leute wie die Blöden in dieses zweite Seil gehangen haben, damit der seinen Scheiß-Move da machen darf? Und jedes Mal ist es doch so gegen ein Big House oder generell bei Rey Mysterio-Matches, die Gegner müssen ja im Grunde genommen die Moves ausführen für Rey Mysterio. Und das sieht jedes Mal aus, als wären das Vollhonks gewesen. Allein für den 619, dass die immer in dieses Seil fallen. Ich reg mich da je. Oh. Jetzt, Entschuldigung, das sieht doch jedes Mal bescheuert aus. Oder?
Ja. Ja. Kai, aber du wolltest noch irgendwas anderes sagen, was vielleicht den David nicht komplett zur Explosion bringt.
Genau, und zwar war da nämlich das andere Match.
Jetzt kommt der Co-Main-Event.
Team Mickey, nein. Was mit dem Schocker angefangen hat, war nämlich John Cena gegen Shawn Michaels und Triple H.
Oh ja.
Also, das war ja auch wieder so ein Match, die Generation X. Klar, 2009 war die Generation X nicht mehr so cool, wie sie eigentlich mal cool war. Aber du hattest eben wieder diese Situation, wie auch bei CM Punk, John Morrison, ach genau, John Morrison und The Miz, dass ja eigentlich ein Tag-Team war und der Champ. Und du dachtest, vielleicht gehen die erst beide auf Cena, nehmen den raus und klären das dann unter sich. Und das Match fängt an, die Glocke läutet, Cena in der einen Ecke, HBK und
Oh
Triple
ja.
H in der anderen. Und denkst dir, ah, okay, ist ja normal, jetzt geht weiter auf den los. Und du so nach einer Sekunde einfach Switching Music gegen Triple H. Und du bist direkt drin und denkst dir, okay, ich bin bereit. Ja,
Breit.
ich will. So, nimm mich, mach was du willst,
Nein, warte,
Match.
das war genau das Richtige. Ohne Scheiß, an dem Moment denke ich auch noch, weil das war einfach genau richtig. Du hast die Zuschauer überrascht und in dem Moment wurde aus einem langweiligen Match so, oh, okay, jetzt ist alles möglich.
Ja, also das ist von 0 auf 100, aber wirklich in einer Sekunde.
Du musst ja halt auch mal wegstecken, was das für eine Star Power ist, die hier einfach mal so im Main Event steht. Ne? Also,
Ja.
das ist schon einiges. Und ich kann mich auch noch da an den Kampf erinnern. Und ich meine auch, dass der mich sehr, sehr gut unterhalten hätte. Und gerade auch mit dem Start, weil das halt so unerwartet gekommen ist.
Den
Ne?
habe ich sogar
Also.
damals live geguckt auf Premiere. Oder war das das? Auf jeden Fall habe ich ihn live geguckt. Als Pay-Per-View. Das war auch einer dieser Momente. Das ist auch heutzutage noch so, wenn ich Pay-Per-Views live gucke. Am Anfang bin ich immer gut dabei. Dann wird es Mittelpunkt teilweise langweilig. Ist ja heutzutage auch immer noch so. Und dann Main Event, hast eigentlich Bock drauf, aber du bist dann schon wirklich sehr, sehr müde und es schlaucht.
Ja.
Aber dann so dieser Moment, zack,
Also
du warst direkt
Weckruf
wieder
quasi.
wach. Du
Ja.
warst direkt wieder wach. Und dann war aber auch nichts mehr, dann war auch irgendwie 4:30, aber es war dir komplett egal. Dann warst du wieder richtig drin und hast dir gesagt, ja, jetzt das Match will ich aber, das will ich jetzt erleben.
Ja, das stimmt. Aber das Lustige ist auch, dass bis jetzt noch keiner die letzte Survivor Series irgendwie
Ich
reingeworfen hat.
hab chronologisch
Generell ist.
angefangen, ne? Also,
Aber Moment,
ich
aber
hab bei
generell ist es doch
2006
so.
angefangen.
Generell ist es doch so. Wenn man jetzt mal, also ist es zumindest mir aufgefallen bei der Vorbereitung, wenn du jetzt die neuesten Pay-Per-Views anschaust, also sagen wir mal, die letzten 5, 6 Jahre und so weiter von Survivor Series, also die Survivor-Matches waren jetzt nicht so prall, fand ich persönlich zumindest. Also da ist es.
Ja,
Ich finde.
außer 14, ne? 14 war geil.
Ja, der war okay.
Ja,
Das
also
war mal
ja,
der
komm.
Ausreißer nach oben,
Das
aber
war schon mehr
generell habe
als
ich immer
okay.
das Gefühl, dass die Survivor Series ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird von WWE. Also ich glaube, dass es auch diesem, was wir ja heute schon angesprochen haben, dem Kalender, dem allgemeinen Eventkalender so ein bisschen verschuldet, dass man halt eben die Geschichten nicht mehr wirklich darauf zuschneidet, sondern einfach dann guckt, ja, wie schmeißen wir die jetzt ineinander und dann haben wir einen Monat Zeit und gucken mal, was dann da so passt.
Deswegen gibt es da jetzt ja auch das Match Brock Lesnar gegen Goldberg. Einfach nur zu zeigen, Survivor Series ist krass.
Ja, aber das
Ja,
finde
aber
ich.
der Sinn dahinter ist ja falsch. Eigentlich musst du bei Survivor Series dieses 5 gegen 5, also dieses Survivor-Match, das müsstest du pushen. So wie damals bei der Alliance halt. Das
Ja,
hatte
aber.
richtig Wertigkeit. Die Leute wollten dieses Survivor-Match sehen. Die wollten nicht dieses Einzelmatch sehen, sondern Survivor Series stand immer für Survivor halt. Und da konntest du halt auch Stars schaffen. Oder wie halt 2014 halt Ziggler mega pushen eigentlich, dass die Leute ihn lieben und Co. Eine Storyline erzählen in diesen Matches. Aber genau das ist mir total abhanden gekommen in den letzten Jahren, dass halt innerhalb dieser Survivor-Matches gar keine richtige Story mehr ist, sondern die sind halt, wie er schon sagt, die sind halt da. Es ist jetzt Zeit für Survivor Series, okay, dann ja, machen wir mal hier
Ja, gut,
5
das
gegen
stimmt.
5, macht ihr mal.
Aber
Aber es hat keinen Sinn mehr.
soll ich mal ein paar aktuellere Sachen ansprechen, so wenn ihr ja sowieso danach gefragt habt? Ich habe mir die aktuelleren Sachen auch angeguckt und komischerweise, je aktueller ich wurde, umso weniger waren da die Elimination Matches drin. Was
Ja,
eigentlich,
das meine ich ja mit
ja, eben.
stiefmütterlich behandelt. Ne? Also man rückt quasi immer mehr von dem Konzept ab. Das ist genauso, wenn man jetzt beim Royal Rumble sagen würde, ach ja, übrigens, dieses Jahr machen wir mal nur 20 Mann, dann nächstes Jahr machen wir irgendwie 90 Sekunden, dann machen wir wieder 2 Minuten, dann
Ja,
machen
und
wir
dann
wieder 90
40 Mann
Sekunden.
und einfach alles
Genau.
durcheinander.
Das stimmt. 2013 mit einem schrecklichen Main Event Randy Orton gegen Big Show. Warum ist das das Main Event? Aber ein anderes Match, was sehr, sehr krass ist, auch gerade so für die Indie-Darlings. Und zwei Männer, die wirklich sehr, sehr, also zu selten zusammen im Ring standen, war nämlich Tag Team Match CM Punk und Daniel Bryan gegen die Wyatts, also Eric Rowan und Luke Harper.
Das war ein guter Kampf, aber fernab von, das muss man sich angucken.
Ja, komm, aber
so, aber da stimmt die Chemie einfach nicht.
Wenn halt schon mal jetzt CM Punk und Daniel Bryan im Ring stehen, ist schon ein Moment, oder?
Ja, aber das reicht nicht.
Nee.
Das alleine reicht nicht.
Also, ich habe den Kampf in München gesehen. Da gab's den auch. Allein das, finde ich, zeigt schon, was es ist.
Ja, okay.
Also, das ist jetzt nicht böse gemeint. Ich bin ja auch ein großer Fan von CM Punk und Daniel Bryan und so, aber das ist halt ein Kampf gewesen, der war auf einer beschissenen Card, war das der einzige Lichtblick. Also, wenn man sich jetzt mal.
Ja, das stimmt wirklich.
Ne, also, da ist ja sonst nichts gut. Du hast halt dann noch irgendwie ein schönes Tag Team Match als zweiten Kampf des Abends, aber ansonsten ist es halt komplette Grütze. Wenn ich sehe Mark Henry gegen Ryback, weißt du, John Cena gegen Alberto Del Rio, ist halt auch sowas von.
Ja, das Problem ist einfach, dass, zwar weißt du, das meiner Meinung nach, es gab halt früher immer diese vier großen. Es war halt immer World Rumble, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series. Das waren die vier Big Ones. Aber in den letzten Jahren war es halt eher so, okay, World Rumble ist halt dick, freust dich eh, WrestleMania sowieso. SummerSlam war auch dick, aber Survivor Series wurde halt nie so behandelt in den letzten Jahren, als wenn es einer der großen wäre.
Genau.
Es war halt einer wie jeder andere, ob ein Hell in a Cell oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Es war belanglos. Und das fand ich schade.
Ja, man kann da eigentlich viel mehr draus machen, aber es ist einfach so, dass da halt nichts passiert.
Aber ich freue mich auf dieses Jahr definitiv. Was ich trotzdem noch, dann lass mich da nochmal 14 und 15 kurz ansprechen. Bei 14 hatten wir ja gerade schon gesagt, natürlich Team Cena gegen Team Authority, dieser krasse Moment mit Ziggler. Und auch, was natürlich extrem war, auch für die Leute, Sting. Einfach, Sting war da.
Genau, das hängt ja quasi damit zusammen. Sting hat dann ja den Sieg für Team Cena gebracht. Genau. Und das war natürlich eine große Überraschung. Also es war keine Überraschung, weil es war ja schon so ein bisschen angekündigt. Aber es ist natürlich trotzdem cool, dann Sting im Ring zu sehen. Auch da, was dann daraus geworden ist, ist ja auch irgendwie ein bisschen schade.
Ja, den Entrance haben sie auch gut gemacht. Also das Debüt haben sie richtig gemacht.
Ja.
Ich bin ja generell ein großer Fan von Crowd-Reactions. Von daher liebe ich sowas sowieso immer. Und das dann gepaart mit der extremen Reaction für Dolph Ziggler. Und dann auch dieser Mark-Out-Moment, als dann eben Sting da war. Das war schon cool. Also.
Wobei, theoretisch hätten sie es noch cooler machen können. Die hätten es so machen können, wie WCW, Licht aus, Licht an und er steht in der Mitte mit einem Baseballschläger und sagt nichts, sondern guckt einfach nur. Das wäre ein cooles Ende. Aber generell, also das war schon gut. Auch mit Dolph Ziggler. Das schaue ich mir auch gerne an, einfach wegen Dolph.
Ja, wirklich.
Ihr habt doch damals bestimmt auch gedacht, der wird jetzt gepusht wie Sau, oder?
Natürlich.
Ja, sicher. Ich dachte so, endlich WWE. Ihr habt schon beim Cash-In damals verkackt, als er mega over war.
Ja, ja, aber was sprach denn jetzt dagegen? Die Crowd hat ihn ja gefeiert wie die Irren. Die waren ja voll auf seiner Seite. Er hat delivered, er war gut. Ich fand auch, dass er im Mick eigentlich immer überzeugend war. Es hat ja nichts mehr dagegen gesprochen. Dann machen sie auch noch das Booking so, wie es eigentlich kaum noch stärker hätte es machen können. Und dann.
Aber das ist vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht ein bisschen bei der WWE auch der Lage von Survivor Series geschuldet. Weil ich denke mal, guck mal, die ist Ende November, Anfang Dezember. Und die haben doch eh schon den Plan im Kopf, dass sie dann sagen, okay, Person XY wird das Royal Rumble gewinnen und dann WrestleMania Main Event sein. Und dann denken die sich, wir geben denen jetzt einen Survivor Series Moment, aber mehr machen wir danach mit dem nicht, weil wir werden ihn eh nicht das Royal Rumble gewinnen lassen und dann ist auch schon wieder komplett vergessen.
Ja, genau das habe ich nämlich gedacht, weil wenn du jemanden als jemand aufbaust, der halt kämpft wie irre, der irgendwie immer noch auskontern kann in der letzten Sekunde, ist das ja für mich der perfekte Wrestler für den Royal Rumble. Und ich habe gedacht, okay, jetzt bauen sie den echt auf als einer der letzten drei im Royal Rumble und dann plötzlich kam dann halt
nichts mehr.
Ja, so gar nichts.
Nicht zu vergessen, jetzt 2014.
Achso, ich dachte, du bist schon mal 2015. Ja, ich gucke gerade auf die Karte und da ist nichts. Ja,
na, hör mal hier.
Doch, immer noch. Ist ganz viel
warte. Einmal 2014 hier. The Rise of Mister. Ja, die sind, als die Champions geworden sind. Ah, das war lustig. Aber
der Einzige, der lacht, ist der Kai.
Ich wollte gerade sagen, weißt du, du könntest auch nicht Heuball einfach in die Wohnung.
Ja, komm, als ob der jetzt nicht over war, weißt du?
Wir brauchen einfach mehr Kleinwüchsige.
Ihr seid einfach Gimmick-Rassisten, ganz ehrlich so. Ne? Mit solchen Leuten, ihr seid Gimmick-Rassisten.
Du benutzt AIDS als Adjektiv, bleib mal locker.
Ja, ihr seid doch einfach Rhetorik-Rassisten.
Jawohl.
Und mit solchen Leuten, nein.
So, 2015 hier.
2015.
Jetzt zeigt man, wie toll 2015 war. Wie stolz wir sein können in dieser Zeit, Fans.
Was man einfach nur mal erwähnen muss, einfach nur, weil der Undertaker dabei ist, war natürlich Brothers of Destruction gegen White Family. War kein gutes Match, aber man muss es erwähnen, weil, hey, Undertaker war da.
White Family begraben. Muss
in der Card, wenn schon von Anfang an anfangen, weil da ging das ja schon los. Feuerwerk der guten Laune.
Und wir hatten natürlich das wunderbare Turnier, wo dann Roman Reigns war gegen Del Rio und oh mein Gott, wer hat gewonnen? Richtig, Roman Reigns. Dean Ambrose gegen Kevin Owens war kein schlechtes Match, aber ganz ehrlich, Dean Ambrose gewinnt sowieso. Und dann hast du das Finale zwischen Roman Reigns und Dean Ambrose. Ich war natürlich für Dean Ambrose, aber wir wussten von Anfang an, als wir das Turnier gesehen haben, dass Roman Reigns gewinnt.
9 Minuten
es ging übrigens. Fucking 9 Minuten. So ein Ding kannst du nicht in 9 Minuten raushauen.
Hauptsache Roman Reigns gegen Del Rio ging 14 und Dean Ambrose gegen Kevin Owens ging 11.
Das ja, ging einfach 9. Das war einfach vom Sinn und Zweck her so. Obwohl, ich fand die Stimmung halt super. Muss man einfach mal sagen. Als Reigns dann gewonnen hat, war die Halle komplett auf seiner Seite, hat ihn gefeiert. Das waren Reactions.
Und dann kam der Sheamus Cash in und es war mir auch komplett egal.
Ja, wobei, man muss sich schon Sorgen machen. Eigentlich hätte man damals als WWE sich schon Gedanken machen müssen, wenn Sheamus, der eigentlich sonst irgendwie Totenstille hervorzieht, es schafft, Pop zu ziehen wie sonst was, weil die Leute einfach nur denken, oh ja, bitte Cash ein.
Ja, es war wirklich so, komm, ey, jetzt nicht Roman Reigns. Und aber es war sowieso klar, dass Sheamus da eincasht, also so in dem Zeitraum, weil die konnten eh nichts mit dem anfangen. Du hast richtig gemerkt, dass nur so ein Warmhalter-Champ.
Ja.
Der wartet halt, bis dann Royal Rumble ist und Roman holt sich dann eh wieder und dann kommt sowieso die Road to WrestleMania. So, Sheamus, du hast halt deine 2 Monate und dann ist auch wieder gut.
Das war also, es vorne war bis hinten scheiße.
Unnötig, ja. Das war richtig, richtig scheiße. Ja. Und Tyler Breeze darf gegen Dolph Ziggler gewinnen. Dankeschön.
Ja, das war auch
super.
Ja, generell, also jetzt mal ohne Scheiß, also von der Star-Power her, von der Ausstellung her, wenn ich mir jetzt die letzten Matchcards so anschaue von den letzten Jahren, das war nicht unbedingt so prall, oder?
Ich finde, du kannst Star-Power immer relativ schlecht vergleichen, weil klar, du hast irgendwie um 2009 hast du irgendwie Main-Event dann einen Shawn Michaels, einen Triple H und einen John Cena und hast im anderen Match irgendwie Edge gegen Undertaker. Also klar, dass du damit irgendwie nicht konkurrieren kannst, ne?
Nee, das nicht, aber irgendwie war kein Big-Time-Feeling. Big-Time-Feeling kannst du auch so bei Leuten haben. Mit Seth Rollins und Co. kannst du es auch haben. Ja. Es ist halt, die Cards wirken auf mich, wenn ich sie jetzt gerade durchgehe, extrem lieblos einfach.
Aber ich glaube, wenn du jetzt irgendwie vielleicht mal so in 15 Jahren nochmal zurückschaust, dann wirst du auch sagen, boah, guck mal, wie krass ist das denn bitte? Da war ein Triple Threat mit Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins. Auf jeden Fall wird das gesagt werden.
Genau das ist ja der Unterschied. Das wirst du halt eben nicht sagen. Genauso wie, was ich jetzt als Beispiel 2012, dann hast du geile Matches wie Eve Torres gegen Caitlin. Ja, Cesaro gegen Artus, war auch nicht der Bringer. Dann hast du Sheamus gegen Big Show, alles klar. Und Co., das ist halt, oder Three-Man Band gegen Team Co-Pro.
Ja, komm, aber du hattest halt auch damals mega scheiße, auch irgendwie 1990 oder sowas. Da hattest du auch teilweise behinderte Matches.
Fette Storys, zumindest mehr als eine. Und das heißt halt, die Survivor Series, bleib ich bei, die solltest du eigentlich nutzen, um schon Richtung Royal Rumble zu gehen. Da baust du eigentlich diese Vor-Story zur Road to WrestleMania auf.
Das ist halt das Problem, finde ich. Royal Rumble und WrestleMania gehören zusammen, also komplett natürlich. Dann hast du den SummerSlam komplett einzeln stehen und Survivor Series einzeln stehen. Und das ist so, und Survivor Series und Royal Rumble sind einfach viel zu nah zusammen, dass die WWE da eh nichts aufbaut, weil sowieso schon Pläne stehen für den Royal Rumble. Und das ist dann immer so,
Ja, ich weiß nicht, also ich sehe es ja eigentlich auch so, dass man eigentlich diese Stories nutzen sollte, um da gerade auch für den Rumble und für die Road to WrestleMania. Ich meine, das ist ja gerade das Gute daran. Weißt du, hast du innerhalb weniger Monate 2 große Events. Und wenn du die besser koppeln würdest, dann könnte man da tendenziell auch was rausholen. Aber das Problem ist halt eben dieses, keine Ahnung, 3-Monats-Booking, was halt WWE macht und dann aber auch nur bis Ende des Jahres. Das heißt, man hat längst wieder vergessen, was man eigentlich bei der Survivor Series getan hat, wenn der Royal Rumble ansteht. Ne? Und dann muss man halt eben noch zusätzliche Pay-Per-Views füllen und dann ist es eh alles komplett für den Eimer. Also,
ja.
Ich sehe das jetzt auch für die kommende Survivor Series als problematisch an. Dieser Kampf der Brands, ob das jetzt irgendwie dann Einfluss auf die Shows haben wird, man weiß es nicht.
Gar nicht.
Oder ob das dann einfach nur, genau, oder ob es einfach nur heißt, so, da kriegt der eine, der kriegt dann halt einen Pott und der andere kriegt den Trostpreis. Ja,
so ein bisschen wie Bragging Rights eigentlich. Und Bragging Rights war sehr, sehr scheiße.
Aber jetzt mal kurz, wenn wir jetzt zu aktuellen gehen. Was ist denn der Sinn hinter War gegen SmackDown?
Ich hatte ja gehofft, es geht um Draftpicks.
Ja, nee, das geht einfach nur darum, um darzustellen, um eine künstliche Spannung zwischen den beiden Brands zu erzeugen. Das ist ja das, was wir seit Anbeginn des Roster-Splits irgendwie bemängelt haben, nämlich, dass quasi das irgendwie eher so ein bisschen wie so ein Fantasy-Booking gehandhabt wird. Das soll jetzt so ein bisschen in Tat umgesetzt werden. Das heißt, die beiden Brands konkurrieren live gegeneinander. Das hat man aber, finde ich, viel zu spät dargestellt und auch irgendwie auf eine körperliche Art und Weise dargestellt.
Ja, vor allem, es bringt ja auch nur was, wenn es auf ein Ziel hinausläuft.
Ja, eben. Nein, aber es fehlt auch einfach die Intensität mal wieder, weißt du? Was hilft's mir denn, dass ich jetzt bei Raw irgendwie da Team Raw miteinander kloppt und Team SmackDown macht hier auf alles ist gut und wir sind ein tolles Team.
Ja, sowieso.
Ich will, dass fucking SmackDown zu Raw geht und den Typen da den Arsch aufreißt. Ich
hoffe, einfach mal so eine Invasion, also dass einfach mal auf einmal ein paar SmackDowns reingerannt
ja.
Einfach mal ein bisschen Kasala machen.
Genau. Vorher einfach mal ein bisschen Stress machen und Intensität, so, dass er halt irgendwie eine Fehde wirklich ist, weil für mich fühlt sich das halt null wie eine Fehde an.
Wobei oder dass hier Brian und Shane McMahon einfach bei Raw im Publikum sitzen und sagen, hey, komm, wir haben uns Tickets gekauft, ihr könnt uns nicht rausschmeißen. Oder
genau, Mind Games.
Ja.
Irgendwas.
Ja.
Aber die machen halt nichts und das ist halt, das, was ich meine, ist wirklich auf mich lieblos. Ist halt
sind
so.
Die nicht nächste Woche bei Raw?
Ja, aber eine Woche davor, weißt du?
Ja, ja klar. Ist,
das aber es gibt doch keinen richtigen Invasion-Engel. Die hätten schon vormachen können, was weiß ich, dass AJ Styles den Kevin Owens fast den Titel kostet oder sonst irgendwas. So richtig Spannung reinbringen zwischen verschiedenen Einzelpersonen, weil das war zum Beispiel auch einfach das Wichtige bei den alten Survivor Series, also Anfangs 90er oder Ende 80er, innerhalb dieser Survivor Matches gab es halt auch Fäden. Also da waren halt, es wurden eigentlich Fäden Gegner gegeneinander gesetzt.
Genau, das war nämlich die Sache, du hattest irgendwie Matt Hardy und MVP und die waren dann beide in einem Team. Dann hattest du noch irgendwie Rey Mysterio und Cody Rhodes, die waren dann auch wieder in den Teams.
Genau, du hast entweder zusammen oder halt gegeneinander, aber du hattest irgendwie eine Verbindung zwischen den einzelnen Wrestlern auf den Seiten. Du hast immer, es konnte dann auch sein, dass einer plötzlich innerhalb des Matches turnt oder halt scheiß auf meine anderen Leute, sondern ich ziehe es halt meine Fehde durch, weil ich möchte diesen Wichser schon die ganze Zeit in die Fresse hauen.
Genau, dass einer sagt so, ach, der ist jetzt gerade drin, komm, jetzt wechsle ich mich aber selber ein, weil jetzt will ich eins gegen eins mit dem haben.
So wie damals, als Ric Flair gewonnen hat, war das ja ähnlich. Und ja,
sowas war ganz cool.
Das kommt mir total abhanden. Was mir im Übrigen bei der aktuellen Karte noch mehr auf den Sack geht, ist die Sache mit den Captains. Weil bei den Alten war es auch so, die Captains waren schon entscheidend. Aber wenn ich mir dann schaue, bei der Women's Division gibt es ja ein Frauen-5-gegen-5-Match. Schön und gut. Auf der einen Seite ist dann Captain Charlotte mit dem Titel, kein Problem. Auf der anderen Seite ist die Titelträgerin nicht der Captain. Ja. Geht mir voll auf die Eier.
Das liegt mir auch, kannst wo ist der Sinn?
Wie sehr kannst du einem Titelträger eigentlich den Mittelfinger zeigen? Ja, dass du halt Nikki Bella da hinsetzt. Das ist, boah.
Ja, aber ich würde sagen, also zum aktuellen Geschehen, da haben wir ja auch noch eine Spezialausgabe dann bitte kommender Woche.
Okay, Entschuldigung, aber dann mal eine Interessefrage. Findet ihr, dass die Survivor Series, dass der Pay-Per-View und das Konzept noch aktuell ist und auch funktioniert? Oder würdet ihr sagen, nee, Survivor Series ist eher tot mittlerweile, man sollte den Pay-Per-View abschaffen. Ich meine das jetzt ganz ernst.
Ich bleib dabei, wenn es um Draft-Picks gehen würde, könnte man das richtig cool machen, so nochmal als Ergänzung, finde ich, dass du wirklich sagst, okay, da steht jetzt was auf dem Spiel, oder auch, dass du vielleicht so als Survivor Series so ein bisschen auch als Kampf der Brands siehst, so wie sie es jetzt ja gar nicht so schlecht machen, dass du sagst, Brian Kendrick kämpft jetzt gegen Kalisto, und wenn Kalisto gewinnt, ist der Titel auf einmal bei SmackDown, und jetzt ist Dolph Ziggler und kämpft auf einmal gegen Sami Zayn, um den Titel von, also um diesen IC-Titel, der eigentlich bei SmackDown ist. Sami Zayn ist aber bei Raw. So, um nochmal ein bisschen Wind in die Sache reinzubringen, das finde ich eigentlich ganz cool. So, dieses Konzept ist nicht schlecht. Und deswegen, ich sag's zum 100. Mal, wäre es auch, wie gesagt, cool, wenn Draftpicks oder sowas auf dem Spiel stehen würden, weil dann noch so, du könntest an diesem, mit diesem einen Event, was wieder mal 4 Stunden geht,
Es geht vier Stunden, ja.
Ach du Scheiße.
Könntest du vom Prinzip her relativ viel verändern. Weil sagen wir jetzt mal irgendwie, 2 Matches gewinnt SmackDown, 1 gewinnt Raw. Dann auf einmal wechseln, so während der Show, 4 Superstars hin und her. Dann auf einmal wechseln die Titel hin und her. Und du hast komplett was anderes, also was heißt komplett, aber du hast relativ viel verändert in diesen 4 Stunden.
Ja, du könntest selbst einen Turn machen, statt vor im 5-gegen-5-Match. Einer ist in Wahrheit bei SmackDown, hat unterschrieben. Und turned im Match quasi.
Ja, irgendwie sowas. Also du könntest da ganz coole Sachen machen eigentlich. Ja. Oder so nach dem Motto, dass du dann sagst, dass als erstes kommt das Tag-Team-Match. Da gewinnt SmackDown. Und jetzt so als dummes Beispiel, SmackDown gewinnt und mit diesen 2 Picks verpflichten die dann in der Show, ohne das Wissen von Raw, Braun Strowman oder sowas. Ist jetzt ja auch egal. Und dann turnt halt Braun Strowman mitten im Match und sagt, hey, ich bin jetzt bei SmackDown. Also irgendwie sowas in der Art.
Nee, also grundsätzlich, die Frage war ja, ob das Konzept heute noch funktioniert. Ich glaube, das kann absolut funktionieren, sofern du halt die Geschichten und auch die Planung auf diesen Pay-Per-View halt eben zusteuerst. Das ist halt das Ding. Also ohne eine geradlinige Storyline wirkt es halt alles einfach nur wie mit der heißen Nadel gestrickt. Und das ist halt eben das, was WWE momentan auch falsch macht. Ne? Also dass dieses Konzept eigentlich dadurch aufgeweicht wird. Aber das passiert nicht nur bei der Survivor Series, das passiert bei TLC und bei der Survivor Series, bei Hell in a Cell und sonst irgendwas. Dass einfach alles nur auf diesen einen Moment fixiert ist, den du aber nicht aufbaust, sondern der muss halt einfach irgendwie passieren. So von magischer Hand. Das
ist auch mein Hass-Pay-Per-View.
Nee, ich gucke mir das gerne an, aber es hat keinen Sinn.
Ich liebe TLC und das Problem war, das war immer mein Highlight bei WrestleMania, wo es halt ein Special-Match war. Und hier ist es halt jetzt wieder so, ja, wie wir bei den anderen Gimmick-Matches auch, ach so, ja, der Pay-Per-View steht an, okay, nächstes Match, Spüle, nächstes Match, Leiter-Match, das ist alles ja, so gezogen, aber jetzt, dadurch, dass sie halt das reduzieren wollen, ey, ohne Scheiße, ich hätte noch nicht mal was dagegen, wenn es nur noch 4 Pay-Per-Views gibt, aber wenn...
Nur noch ein halbes.
Nein, aber früher, ja, du hast die Zeit nicht miterlebt, aber ich habe die Zeit miterlebt, wo es nur 4 gab und ich war echt zufrieden, aber ich hatte so Bock auf die Pay-Per-Views, wie du sonst was.
Ja, nicht besser.
Ja, aber ich habe jetzt einfach auch keinen Bock mehr und, ich hoffe, dass wenn die reduzieren, dass sie es so machen, dass sie um diese Big Four ein bisschen Luft schaffen. Weil ich glaube, das ist das große Problem, dass dazwischen einfach keine Luft mehr ist.
Also ja. Sind wir ehrlich, sie werden höchstwahrscheinlich auf 12 wieder reduzieren, oder?
Oder 15 oder irgendwie sowas,
ja, 14. Ja, irgendwie sowas. Also über 12, also mindestens 12, sagen wir es so, ne?
Du musst es halt auch aus geschäftlicher Sicht sehen.
Deswegen meine ich
sie werden halt auch sagen, so, ja, wir müssen das Network auch irgendwie füllen, ne? Und im Zweifelsfall denkt dann die Marketingabteilung, dass mehr halt eben besser ist.
Ja, merkt man ja auch an den Fans, die sind alle begeistert und die Ratings schießen in die Höhe.
Ich glaube, das geht ihnen auch gar nicht mehr so viel um Ratings, sondern es geht aktuell erst wieder ums Network.
Ja, aber auch so, du kannst, also ich merke es bei mir zum Beispiel, ich würde schon bezeichnen, dass ich ein Hardcore-Wrestling-Fan bin, aber ich gucke manchmal mittlerweile, ich vergesse ein Pay-Per-View, von dem, ach, der war, dann gucke ich in Network so, wie, letzte Woche, ach scheiße, stimmt, der war ja
Pay-Per-Views. Pay-Per-Views vergesse ich nicht.
Und ich gucke den halt nicht, ich habe da also diese Motivation ist bei manchen Pay-Per-Views einfach nicht mehr gegeben bei mir.
Mir fehlt eher einfach so dieser Bock, was du immer gerade so schön angesprochen hast, weißt du, so, yeah, jetzt ist Survivor Series, sondern es ist halt so, ja, jetzt ist halt dann halt Survivor Series, ne?
Ja, jetzt ist halt so, quasi das Gefühl, ah, der Nächste, alles klar.
Es gibt halt keinen Unterschied mehr, ob du jetzt eine Survivor Series hast, eine Hell in a Cell, einen Backlash oder wie die ganzen Dinge halt einfach heißen.
Das Einzige, was halt wirklich ist, ist Royal Rumble und WrestleMania. Genau. Da bin ich immer so, ach du Scheiße, das ist jetzt, ich kann es nicht mehr erwarten, dass ich jetzt endlich dieses Royal Rumble sehe.
Genau.
Dass ich jetzt endlich WrestleMania sehe. Bitte lass es jetzt endlich anfangen.
Ja, ganz genau. Das sind die beiden einzigen, die rausstechen. Einfach auch, weil da die Geschichten wirklich drauf zugespitzt sind. Und das ist bei den anderen Dingern eben nicht. Sondern da ist es halt so, ne, wie als wenn du am nächsten Tag zur Arbeit musst. Ne? Das ist
aber genau, das hattest du zum Beispiel auch bei Survivor Series. Du hattest bei Survivor Series, ich habe mich gefreut auf Bret Hart gegen Shawn Michaels. Ich habe mich auch gefreut auf die Survivor-Matches, wo dann zum Beispiel Hulk Hogan gegen Andre the Giant, das war richtig geiles 5 gegen 5 Match, wo du einfach dachtest, boah, die treffen jetzt endlich aufeinander mit Teams, die hauen sich jetzt in die Fresse, er hat Unterstützung. Oder halt, Ultimate Warrior zusammen mit Randy Savage und Co. Das waren Matches, du hast dich richtig auf diesen Pay-Per-View einfach gefreut.
Genau. Das ist wahr, das stimmt.
Das hast du jetzt heute nicht mehr so richtig. Aber genau darüber können wir eigentlich auch nochmal dann am kommenden Mittwoch, Donnerstag reden, wenn dann unser Roundtable zur aktuellen Survivor Series-Ausgabe kommt. Ich würde sagen, damit beschließen wir den Podcast hier auch. Oder was
können wir irgendwie sowas machen, wenn wir den Roundtable machen, dass jeder sagt, wer gewinnt und der Gewinner kriegt irgendwie, keine Ahnung,
einen feuchten Händedruck?
Einen Kuchen oder sowas von Olaf gebacken mit Liebe? Nein.
Also, mit Cremefüllung, ne?
Ja, ja, genau.
Super, ich bin schon zweitmal nicht der Assi. Danke.
Irgendwie sowas. Ich finde, wir machen hier eine offizielle Headlock-Tipprunde oder sowas.
Ja, also ich bin da wirklich für. Das wäre eine geile Idee.
Das machen wir bei WrestleMania.
Nein, wir machen ja bei Survivor Series. Alle im Pott 1000 Euro und der Gewinner wird erschossen.
Absolut gute Logik. So viel zu dem Assi, ne?
Ja, genau.
Ja. Ich muss auch nochmal raushauen.
Muss ja deinem Ruf gerecht werden, ne?
Genau.
Kurze Frage noch: Was kommt nach zu was du jetzt noch als Pay-Per-View?
TLC.
Ja. Danach?
Also Roadblock. Rumble. Nee, Rumble, da kommt so. Roadblock und dann.
Ich meinte dieses Jahr.
Nee, warte, kommen jetzt überhaupt noch. Genau, jetzt sind ja eigentlich mehr Pay-Per-View. Nee, warte, TLC wird SmackDown Exclusive sein, oder?
Ich glaube ja. Ich meine, danach kommt noch TLC.
Ja, kommt danach noch was irgendwie für Raw oder sowas? Weil sonst hat ja Raw bis zum Rumble kein Pay-Per-View mehr.
Oh mein Gott.
Ich hab's gerade nicht im Kopf, ehrlich gesagt.
Also, weil normalerweise kommt TLC und dann Rumble. Ist die Frage, willst du irgendwas zwischenschieben oder so?
Wir ich weiß es nicht.
Der Olaf ist komplett durch, der will gerade einfach nur noch aufhören.
Nee, gar nicht. Ich such gerade, wo da eine Liste ist.
Oder so, ich muss mehr Pay-Per-Views machen.
Nee, es ist TLC ist der letzte Pay-Per-View, sehe ich gerade. TLC ist der letzte und dann geht's weiter.
Da das war damals auch das Schöne bei Survivor Series, auch wenn es nur im Herbst war, für den Wrestling-Fan war es so, als wenn so, ja, das Pay-Per-View-Jahr war halt zu Ende. Survivor Series war immer der Abschluss, deswegen hat man sich da auch nochmal gefreut, weil es war der letzte Pay-Per-View-Veranstaltung, es war das letzte Mal, wo du weißt, in diesem Jahr treffen die Großen aufeinander, weil in den Wochenshows ist es nicht passiert.
Ja, ne, dann, also jetzt ist es so, stimmt gar nicht. TLC, es sind noch zwei, ach du Scheiße, es kommt nämlich tatsächlich Roadblock dazwischen. Am 4. Dezember
gibt es. Aber der Name ist richtig gewählt bei Roadblock, jetzt mal ohne Scheiß, oder?
Ja.
Also ich glaube, die haben sich wahrscheinlich einen weggelacht, als sie den Namen ausgedacht haben, von was machen wir denn? Ah, der blockiert alles klar, wo kommt Roadblock.
Ja, ne, wir haben jetzt wirklich dann am 4. Dezember, also schon zwei Wochen nach der Survivor Series, kommt TLC. Und dann zwei Wochen danach, eine Woche vor Weihnachten, kommt Roadblock. Dann ist erstmal
ich hasse Roadblock.
Jeder hasst Roadblock.
Und dann ist erstmal, dann sind erstmal 5-6 Wochen Ruhe, dann kommt erst der Rumble. Dazwischen ist offiziell erstmal nichts mehr.
Kommt nach dem Rumble wieder was?
Nee, Elimination Chamber, darauf genau. Habe ich aber richtig Bock. Das wird, glaube ich, cool.
Da kommt irgendwann im Februar kommt Elimination Chamber,
Der liegt aber auch so. Warum legt man denn den Chamber zwischen Rumble und WrestleMania?
Weil das absolut keinen Sinn macht, deswegen macht
WWE das. Die so, ja, wir sind dumm und machen das.
Wir haben Tickets zu verkaufen.
Ja, und so. Chamber ist für mich auch ein Pay-Per-View, den kann man eigentlich streichen. Dann könnte man das lieber als Tradition machen beim Survival Series, dass man da zum Beispiel ein Match macht, Abschluss des Jahres irgendwie.
Das Schöne ist ja, dass nach dem Elimination Chamber noch Fastlane kommt.
Ach du das Scheiße, jetzt hör doch mal auf.
Oh Gott. Ich hasse, weißt du, so Fastlane, Rotop, Capital Punishment.
Jetzt kommt noch irgendwie was dazwischen wahrscheinlich. So ein, was nicht, so ein
Network Special. Auch so
eine Scheiße. Wie damals in Your House, so kommt jetzt einfach alles rein jetzt.
December to Dismember, New Year's Revolution kommt auch noch.
Ey, ohne Scheiß, ich traue der WWE mittlerweile zu, dass sie irgendwie eine Woche vor WrestleMania noch irgendwann mal
Cyber Sunday oder sowas.
Ach ja. So, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf.
Die User können ja mal bitte, das würde mich interessieren, mal fragen, wie viel Pay-Per-Views die gerne im Jahr sehen würden.
20. Nur Roadblock, jeden Tag.
Wer bis hierhin durchgehalten hat, so.
Wer durchgehalten hat, also an Stefan und Kai hier, schönen Gruß.
Genau. Ja, würde ich sagen, machen wir hier einen Deckel drauf auf die aktuelle Nummer, weil wir haben ja auch schon dann Mitte der Woche den Roundtable, dann auch wieder mit dem David und dem Kai und mir natürlich.
Boah, es wird wieder kommen. Das artet immer aus.
Es artet immer aus.
Ich möchte mehr Tweener.
Genau, wir brauchen einfach mehr Tweener bei der Survivor Series und bis dahin, wir hören uns Mitte der Woche und.
Nein! Nein! David, was ist dein Lieblingsevent? Der Tweener Opernball, dankeschön.
In diesem Sinne, tschüss, auf Wiedersehen.
Mach's gut, bis nächste Woche.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.